Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Alles klar, dann fangen wir an. Herzlich willkommen und guten Abend zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 169. Heute Abend mit Felix.
Felix.
Leadname?
BSD.
Und Markus, hallo. Der Ingo ist leider verhindert. Der,
ja.
Hat sich gedacht, er guckt sich mal an, was die Zukunft der Cloud ist.
Und was
und
die Zukunft der Cloud?
Weilt in Berlin. Er hat heute irgendwas von Security getwittert.
Cloud Native oder so, bestimmt, oder?
Es wird alles sicher. Ich denke mal, die Zukunft ist safe.
Alles wird besser.
Das glaube ich nicht. Also wenn was schlimmer wird, dann quasi das Security-Ding.
Wird alles nur ja, schlimmer. Das ist, ich glaube, du sagst das nur, weil das, weil du davon lebst.
Weil ich damit meinen Arbeitsplatz sicher. Wenn ich das sage, dann überweist mir mein Arbeitgeber 500 Euro auf mein Konto. Einfach so,
kling. Das ist ganz dreckig, das Geschäft mit der Angst. Das
natürlich. Kauft mich.
Entlarvt.
Ja. Eindeutig. Aber es, wenn's so ist, ja. Ich meine, wenn's ja nicht leisten kannst, sicher zu sein, ist auch kein Problem für mich.
Ich sehe, du hast das schon vollkommen inhaliert, was da abgeht.
Da geht ja nichts ab, da ist fucking Angst und Mord und Totschlag im Internet.
Wir müssen über was Lustiges reden. Macht McAfee irgendwas Neues?
Ha, ja. McAfee nicht selber, aber wir haben, glaube ich, irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen vorher drüber geredet, dass es einen Film über John McAfee geben soll. Und das Allerschlimmste ist, das passiert jetzt. und zwar, die Hauptbesetzung von John McAfee wird nicht John McAfee selber sein, was ich ein bisschen traurig finde,
no,
sondern Johnny Depp. Und ich finde, das ist einfach so gut. Ja? Und The Register hat auch einfach die beste Überschrift dafür wieder. Pirate of the Caribbean to play Hacker of the Caribbean. Also einfach alles richtig, ja. Oh Mann, ey, das wird so lustig. Ich hoffe, die drehen auch das Video, was er auf YouTube mal geladen hat mit den Hookers, die irgendwie, wo er dann sagt, dass die Leute, oder wie, how to uninstall McAfee Antivirus.
Ja. Ist das Video? Er hat...
Weiß man, wann der Film rauskommt?
Ich hoffe morgen, muss ich jetzt sagen. Ich kann es kaum noch erwarten. Nee, ich glaube, es ist bloß, also keine Ahnung, vielleicht ist es auch Quatsch, also es kann ja auch immer noch alles sein, ja. Aber es soll Darkly Comic Apocalypse Now Like Tour at this Belize Compound. A trip filled with paranoia, machine guns, sex and murder. Und ja, also es kann quasi nur gut werden jetzt.
Sehr gut.
Ja, es kommt von Wired, die das irgendwie geschrieben haben. Muss gut sein. Also es muss der beste Film werden dieses oder nächstes Jahr oder wann auch immer der rauskommt.
Ja, dann hoffen wir, dass er bald rauskommt, ne?
Das stimmt. Genau. Leadname, du bist das... Wie oft bist du schon in der Sendung gewesen? Ich glaube, das erste Mal jetzt, oder?
Ich glaube, ja.
Hoho, quasi eine... was ganz Besonderes für dich. Jetzt bist du angespannt über dein Thema, was du heute vorstellen willst.
Ja, extrem, ne?
Du musst ja ein bisschen was nachholen an BSD Wissen, was wir hier quasi als Unwissen vorher schon verteilt haben.
Ja, ich hab da mal was vorbereitet.
Sehr schön. Wir haben ein Thema.
Sehr gut, wir holen auf.
Wie ich auch ungefähr die Hälfte der News und Picks mitgebracht habe, diese Sendung, glaube ich.
Das ist perfekt, so, also, weil der Markus nichts gemacht hat.
ich habe ein ganz schlechtes Gewissen. Wollen wir den Leadname noch vernünftig vorstellen?
Ja, dann machen wir das doch mal.
Der Anlauf dazu.
Ja, das war der Anlauf dazu.
Also Leadname, wer bist du?
Ja, ich bin Leadname. Einige werden mich vermutlich schon kennen. Ich höre diesen Podcast seit langer Zeit und bin eigentlich auch immer irgendwie live im Chat und so. Ich mach so Dinge mit Computer.
Das ist schön.
Ja.
Haben wir quasi was gemeinsam.
Genau, und darum bin ich heute hier, weil ich auch so Dinge mit BSD mache. Ja, sonst weiß ich nicht.
Cool. Was wollt ihr wissen? Also du bist quasi der Premium-Hörer, der auf jedem Hörer-Meetup da ist.
Ja, einer der Premium-Hörer. Natürlich haben wir mehrere Premium-Hörer. Manche zahlen dafür.
Eigentlich ist jeder Hörer ein Premium-Hörer, nur manche sind nicht auf allen Hörertreffen da. Ja,
und manche zahlen halt auch nicht für ihr Premium-Tum.
Ja, genau. Ja, genau, stimmt. Ich habe das erste Hörertreffen organisiert, beispielsweise auf dem Kongress, weil niemand es das machen wollte.
Hat. Ja, wir waren halt auf dem Kongress. Ja.
Ingo ist halt nie am Kongress. Der Einzige, der das vielleicht noch machen würde, Makefu, ist halt zu faul vermutlich.
Das ist korrekt, ja.
Oder hat einfach andere Dinge
aber
zu tun.
Aber ich hab das letzte Hörertreffen organisiert, also da kann man mir nichts mehr vorwerfen jetzt.
Für die anderen schon. Du hast gegen deinen Ruf gearbeitet.
Genau. Genau, ja.
Okay, ja, cool. Mal gucken, wann der Schmidtloch in die Sendung kommt. Der zweite Premium-Hörer, der bestimmt jetzt zuhört. Hoffentlich.
Oder später die Konserve.
Das wäre natürlich ein bisschen schade. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Und dadurch, dass du ja so viele Themen mitgebracht hast, wir haben noch einen Toten der Woche vorher und dann können wir deine ganzen mitgebrachten Themen aufarbeiten.
Sehr gut.
Und zwar ein Toten der Woche. Diesmal ist es Six. Ich glaube, so wird es ausgesprochen, oder? Ich weiß es nicht genau.
Also keine
es wird Six XS
geschrieben. Was ist es?
Six war ein oder ist ein IPv6 Broker. Das heißt, die Grundidee ist es, ein Gateway von IPv4 zu IPv6 Internet bereitzustellen. Das heißt, du hast zu Hause nur IPv4 Internet, aber du würdest gerne das IPv6 Internet surfen, weil das so viele tolle Sachen gibt, die man mit IPv4 nicht erreichen kann. Oder du willst halt einfach so die Zukunft quasi zu dir nach Hause holen und dafür brauchst du natürlich IPv6. Wenn dein Netzwerkprovider jetzt aber keinen IPv6 für dich bereitstellt, dann bist du natürlich erstmal ein bisschen gearscht. Aber dafür gibt es solche Broker wie Six, beziehungsweise gab es Broker wie Six, die dir einen V6 Access bereitstellen können. Das stellt man dann in seinem Router ein, dann sagt man, okay, ich habe diesen IPv6 Tunnel-Broker, der Six ist, davor klickt man sich einen Account dort dann sagt man quasi nur noch Apply und dann kriegen alle Geräte in deinem Netzwerk zu ihrer V4-Adresse auch noch eine V6-Adresse und sind dann quasi im V6-Netz automatisch quasi können darin surfen. So, das wäre jetzt quasi ein guter gute Möglichkeit gewesen, das zu benutzen. Das Problem ist, die machen jetzt quasi ihren Service dicht. Es war immer so ein Service, der kostenlos zur Verfügung gestellt wurde. Es ging immer darum, dass diese Adoption von IPv6 zu erhöhen und dass quasi mehr Leute IPv6 benutzen können. Und sie sagen jetzt, okay, wir hören auf, weil wir nicht mehr sehen, dass quasi so ein 4-to-6-Tunnel-Broker irgendwie dazu beitragen kann, dass IPv6 schneller auf der Welt verteilt wird, sondern quasi eher das Gegenteilige bewirkt, nämlich dass die ganzen Provider sagen, ja, V4 reicht ja immer noch, wenn die Leute V6 wollen, dann können die ja so einen Broker nehmen. So, das ist quasi so die Grundeinstellung, die sie vertreten, beziehungsweise wahrscheinlich auch zu viel Peng geworden oder einfach nur langweilig oder so. Es gibt dazu eine Informationsseite, wo das alles beschrieben wird, was ihr Traffic war, was sie quasi im Jahr gemacht haben, wo die ganzen Broker verteilt waren und auch eine FAQ, warum bestimmte Sachen jetzt wie laufen oder was quasi gemacht werden muss. Genau, Six ist jetzt entsprechend zum 2017 machen die quasi den Service zu und die Webseite wird es noch geben, aber das war es dann auch. Quasi nur noch ein Archive von dem, was sie geleistet haben. Ist ein bisschen schade natürlich, weil zum Beispiel hier auch im Checkspace haben wir einen Six-Tunnel.
Woher?
Also quasi ein V6 Gateway, weil wir quasi hier kein eigenes V6-Netz haben von der Telekom, kein echtes Netzwerk gesponsert und deswegen haben wir quasi so ein Six-Tunnel.
Ah, echt? Oh. Machen die das noch nicht? Nee. Ich habe jetzt gemerkt, dass die Provider, wo ich bisher war und wo ich jetzt neu bin, also in meiner alten Wohnung der und der neuen Wohnung, die haben alle sehr konsequent schon die ganze Zeit IPv6 geliefert.
Oh, ist doch schön.
Ich dachte, also in meiner Filterbubble war es halt jetzt IPv6 ist everywhere und nur die Subnetze, die ich so zwischendurch noch betreue, die intern
die
noch alle auf V4 laufen und wo auch kein 6 vernünftig geroutet wird und so, das ist halt, da fühlt sich jetzt alles an wie sowas von gestern. Mir wird einfach bewusst, vielleicht sollte ich das nicht mehr alles betreuen.
Willkommen in der Vergangenheit. Ja, genau. Und das ist quasi der Status dazu.
Ja. Und was nimmt man jetzt, wenn man vom Provider kein IPv6 bekommt, aber immer noch IPv6 möchte?
Ich google mal für dich Six Alternative. Und dann kommt man auf die Wikipedia-Seite von List auf IPv6 Tunnel Brokers und dann nimmt man den nächsten, der wenig Nose hat auf der rechten Spalte.
Okay.
Also ich glaube, der nächste, der relativ bekannt war von Hurricane Electric. Die haben auch quasi so einen Tunnel Broker bereitgestellt und das ist einer der, ich glaube, der zweitgrößte war das.
Okay, ja.
Also HEE hat da quasi auch so einen Tunnel Broker bereitgestellt.
Ja.
Sehr gut, genau. Oder auch nicht gut. Also es war schon ziemlich groß alles.
Ah, dieses IPv6 wird sich ja durchsetzen,
das wird sich
nicht von dem her.
Ja, das stimmt, braucht man eigentlich auch nicht so.
Wenn die so groß waren, weiß man, wer dahinter stand oder auf was für eine Hardware die liefen?
Ich glaube, das ist alles relativ gut beschrieben in dem Sunset-Artikel, den ich mitgeliefert habe. Obwohl Hardware, gucken wir. Hardware. Das meiste ist wohl gesponsert worden von Concepts ICT. Aber was die genau da benutzt haben, es war schon relativ viel, also keine Ahnung. Also kann ich jetzt nicht direkt sagen, aber die steht, glaube ich, auch nicht in dem Ticket. Aber sonst ist ein guter Zusammenschrieb. Und sie hatten auf jeden Fall letztes der Traffic, sie haben so 700 Megabit auf in Peak-Zeiten gehabt, ansonsten so im Durchschnitt, ich glaube 500.
Mhm.
Und das ist schon relativ viel dafür, dass sie quasi nur der Broker waren. Jo. Bisschen schade. Aber zum Glück haben wir noch lustige Sachen, über die wir reden können. Nämlich, gute Sachen.
Gute Sachen, nein. Positive Energie hier im Podcast. Nee.
Nee.
What?
Also, dann kommen wir ja gleich zu News. Das erste, beziehungsweise fast alles, ist dann gleich von mir.
Wir können das ja auch shuffeln. Ja,
das erste ist, Heroku hat angekündigt, dass man jetzt endlich auch Let's Encrypt verwenden kann. Das heißt,
hat ein bisschen lange gebraucht, oder?
Ja, hat ein bisschen lange gedauert und so wie ich das sehe, ist das auch erst für die Paid Instances. Mhm. Ich nehme an, dass sie das freischalten werden auf die Free Tiers, sobald das ein bisschen getestet ist. Mhm. Und sobald sie wissen, irgendwie nicht ihr alles bricht zusammen, wenn das jemand anmacht. Aber ja, man kann jetzt, wenn man Instanzen auf Heroku hat, relativ einfach, hier im Blogpost ist es beschrieben, einfach für die Apps Certificates einstellen und dann bekommt man ein Let's Encrypt-Zertifikat, ohne etwas zu machen.
Okay, cool. Benutzt du Heroku? Benutzen wir Heroku gerade für unseren Blog? Ist das immer noch so?
Binärge wieder lief auf Heroku.
Wir sind auch wieder zurück auf Heroku, oder? Weil dieser Ausflug auf IBM, der hat sich irgendwie nicht als so nachhaltig erwiesen und dann haben wir wieder zurückgewechselt auf Heroku.
Oh Mann.
Also ich bin mir nicht ganz sicher, weil das Problem mit den Heroku Free Tiers aktuell ist halt, dass sie nur gewisse Stunden laufen und halt nicht mehr den ganzen Tag. Früher war das so, dass man eine Instanz mehr oder weniger gratis den ganzen Tag, einen ganzen Monat lang laufen lassen kann.
Ja.
Und jetzt sind es irgendwie nur noch so
ein paar Stunden oder so.
Ja, irgendwie so einen halben Tag oder so.
Ah, da haben wir die ganze Zeit immer E-Mails bekommen, dass wir zu viele Stunden verbraucht haben und dann gab es dieses Caching-Thema und alles Mögliche. War das,
ja,
das
genau.
War dieses, oder?
Genau. Wo es Binärgewitter jetzt gerade aktuell läuft, da müsste man dann vielleicht den Marc oder so fragen, das bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Ich hätte gesagt, immer noch auf dem IBM-Zeug, aber...
Nee, davon sind wir weg. Da hat der Marc irgendwann mal drüber gemeckert und gesagt, das ist Krepel.
Vielleicht und, ja. Also wir können ja einfach in unsere Deployment-Skripte schauen, oder?
Ja, das wäre zu einfach.
Stimme eins. Okay, ich mach's trotzdem. Ich probiere es mal, was Travis sagt.
Irgendwo laufen wir drauf, vermutlich, vielleicht.
In Travis sagt ja nur, dass er irgendwie ein AVM mit irgendeiner Bundler-Version benutzt.
Hm. Ja, keine Ahnung. Ja, aber es ist zumindest ein richtiger Schritt in die richtige Richtung und Zukunft jetzt, so mit Let's Encrypt.
Ja, als nächstes dann noch krypte dein DNS-Traffic, aber das ist irgendwie noch nicht so weit.
Ja. Also wenn ihr Instanzen habt, wäre jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt, das mal anzumachen, weil kann eigentlich nichts kaputt gehen.
Genau. Also ihr braucht eine Hobby- oder Premium-Business-Instanz, genau.
Ja. Ja, genau. Und es muss halt eine Paid-Instanz sein. Aber ich nehme an, das werden sie früher oder später für alle freischalten. Vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Vielleicht sind sie Huren und dann...
Dann sind sie Huren. Kann immer passieren.
Kann immer passieren. Und wenn wir schon bei Dingen mit SSL sind, Pornhub hat jetzt auch HTTPS-Unterstützung dann.
Haben sie nur Unterstützung? Weil ich glaube, die hatten das schon immer.
Ich glaube, als Default.
Okay.
Ich glaube, jetzt ist es Default dann. Oh, ab dem 4. Okay. Ja, okay. Megfu hat schon erzählt, dass
das ich habe da natürlich keine Erfahrung.
Schon ging.
Ich habe natürlich da überhaupt gar keine Erfahrung.
Da kann ich nichts dazu sagen. Ja. Aber anscheinend wollen sie das anmachen jetzt als Reaktion auf diese Situation in Amerika, wo sie irgendwie gegen die FCC gewotet haben, dass der ISP irgendwie immer die Daten weiterverkaufen darf, ohne zu fragen, irgendwie so.
Genau, und, also da gab's ein relativ großes Ding in den USA, was jetzt gerade mal so kurz durchgewunken wurde, nämlich, dass dein Internet-Provider deine komplette Browser-History verkaufen kann an Werbetreibende. Und da frage ich mich so, wie ist denn das passiert auszusehen? Wir hatten da nicht aufgepasst, aber irgendwie, das ist schon echt super, super, super dreist, ey.
Das ist diese Zukunft, in der wir leben, ne?
Ne, in der die Amerikaner auf jeden Fall erstmal leben jetzt.
Ja.
Also ich meine, die sind ja schon gestraft genug, ja? Aber es wird nur schlimmer gerade.
Es wird nicht besser. Und wenn ihr HTTPS einschaltet, ist zumindest ein Teil verschlüsselt. Auf welche Seiten genau, das ist dann natürlich trotzdem immer noch im Profil enthalten.
Ja, klar. Also... Ja.
Also gegen sowas hilft halt HTTPS eigentlich nicht so viel.
Ja, also genau, das Zertifikat, wenn man das quasi anfragt, dann im aktuellen Handshake ist ja auch quasi das die Zertifikatantwort steht ja auch drin, dass dieses Zertifikat ist gültig für diese Webseite, oder? War das nicht so? Hat man da nicht immer ein Problem quasi?
Ja, im Zertifikat steht natürlich, für welche Domain dass es valid ist.
Ja, und das muss am Anfang quasi bei dem ersten Handshake auch quasi überprüft werden. Und zusätzlich natürlich noch der DNS-Traffic, der ja auch quasi gemeinfrei ist. Und entsprechend dann auch unverschlossen über die Leitung geht. Und da steht natürlich drin, gib mir bitte youporn.com.
Genau.
Und das steht natürlich, das geht natürlich wieder so über die Leitung. Das ist natürlich schon echt, also das ist schon echt krass. Das. Und ich find's krass, wie schnell das dann durchging. Das ist quasi, das war irgendwie, letzte Woche kam so, übrigens, jetzt werden all eure Daten verkauft. Das waren nur 3 Tage oder sowas, wo dieser Vorschlag quasi eingereicht wurde und dann komplett durchgewunken wurde.
Ja, so funktioniert Politik. Bloß nicht zu viel Aufmerksamkeit und einfach durchwinken.
Ja, das ist, also, gucken, was da noch alles in den USA passiert.
Fiese Möps. Ja, es gab doch, ich habe auf Twitter gesehen, sogar eine Zeitungsanzeige, wo die Leute versucht haben, noch, Mr. President, please vote for the capital and at least for the, and lastly for the people against this.
Ja, hat nicht funktioniert. Nee. Hat er wahrscheinlich zu viel Cash Money wieder bekommen, dass es dann wieder okay ging. Natürlich wird er nicht bestochen oder so. Oder er ist da unter gewissen Druck, vielleicht aber auch. Vielleicht will er die aber auch die Chance quasi nutzen, irgendwas anderes zu machen. Zum Glück ist er nur der Präsident der Vereinigten Staaten. Das ist ja quasi nichts Großes.
Nee. Nebensächlich.
haben wir nochmal Glück gehabt. Wäre was Wichtigeres, dann hätten wir vielleicht ein riesiges Problem. Aber so. Ach ja. Aber Encryption by Default ist auf jeden Fall immer eine gute Sache. Das sollte zum Beispiel auch The Verge machen. Die Sucker, die natürlich kein Encryption by Default haben. Aber vielleicht ist es ja auch eine Chance. Jeder, das ist ja, also man muss das vielleicht als Challenge sehen. Dieses ganze Gesetz, das ist so eine Challenge für HTTPS. Und ja, vielleicht ist es dann wieder okay.
Oder vielleicht einfach noch tiefer sich in die encrypteten Gegenden begeben.
Du meinst ins Darknet?
Nein,
zum Beispiel zu 4chan.
4chan und Darknet kann man ja machen, wenn man das gerne möchte, aber vielleicht einfach so über Tor. Tor ist ja nicht leicht Darknet.
Aber Tor, obwohl, nee, doch, jetzt durch die NSA ist eigentlich relativ schnell geworden, kann man schon machen.
Also, der fährt dann auch unsicher, aber schnell.
Nee, NSA aber die können,
hing da drin,
aber die können deine History nicht mehr verkaufen. Was eine relativ coole Sache dann wieder ist, weil das fällt sie dann aus, als würde es alles aus dem NSA-Server kommen. Und dann ist wieder okay.
Weiß ich nicht. Vielleicht?
Auf jeden Fall. Das ist keine Frage. Das sind Lösungen. Wir sind hier lösungsorientiert.
Sehr gut. Problem gelöst.
Einfach alles über die NSA-Server schleusen und dann ist es wieder okay.
Perfekt. Genau.
Optimal. Okay, weiter.
Dann etwas bessere News. Stack Overflow, die Firma dahinter, die jetzt wieder Stack Overflow heißt, nachdem sie es irgendwie Stack Exchange oder so hieß, führt ja jährlich ein Developer Survey durch.
Ja.
Und das ist eines der größten Surveys von Entwicklern. Und da sieht man dann halt so zum Beispiel Programmiersprachen nach Prozent irgendwie, wie viele Leute das mögen machen. Und da sieht man dann halt klar, dass JavaScript und SQL, Java, C#, also diese Enterprise-Dinge halt ziemlich den Markt dominieren.
Ja.
Und dann irgendwie Ruby mit irgendwie 9% oder Lua irgendwie mit knapp 3 nicht so verbreitet, beliebt.
Die Frage ist, ob die Leute, die das machen, nicht einfach glücklicher sind.
Weiß ich nicht.
Ja, genau, die haben einfach weniger Fragen. Deswegen gibt es quasi null Leute bei Python, weil es alles total verständlich und logisch ist.
Ja, also das sind jetzt nicht Fragen, sondern Leute, die angegeben haben,
ach
dass
so,
sie
okay.
das machen. Also
okay, Asuka. Nee, die brauchen, also die Leute, die Python benutzen, brauchen natürlich auch kein Stack Overflow, weil die wissen ja alles. Das ist ja alles total selbstverständlich.
Die wissen ja alles. Ja.
Ohne jetzt Werbung machen zu wollen, aber ich fand Lua jetzt vom Angucken und nicht Deep Dive, sondern einfach mal sich mit der Sprache bekannt machen, wesentlich intuitiver als Python.
Fandest du?
Mhm. Ich fand es angenehmer.
Es ist einfacher, also es ist simpler. Also es hat quasi weniger Features, auf die man achten muss, die weniger irgendwie krasse Special Cases. Sieht ein bisschen aus wie JavaScript, nur weniger Krepelzeug.
Ja, genau, es ist JavaScript mit weniger Krepel, ja.
Also so, wie man sich quasi am Anfang JavaScript gewünscht hätte und es dann auch so bleibt und nicht diese ganzen komischen, dass man irgendwie auf einmal HTML-Tags in JavaScript schreiben kann und solchen wilden Sachen. Das finde ich ja echt total abgefahren. Ja, aber Lua ist prinzipiell eine relativ schicke Sprache. Kann man nicht sagen. Ja, genau.
Ja, da gibt es dann auch Auswertungen irgendwie genau nach eben was Leute mögen, und da ist jetzt, sehe ich jetzt Lua gerade nicht, aber Rust ist zum Beispiel ganz weit vorne bei, ich glaube, die Frage war ungefähr, mit welchen Programmiersprachen willst du arbeiten, und ich glaube, Rust ist da wirklich weit vorne dabei, und dann halt Smalltalk, was mir gerade absolut gar nichts sagt.
Ja, nochmal kurz zu Rust. Wir haben da hier schon mal drüber gesprochen und so, glaube ich, schon mal uns entblößt, dass wir nicht so richtig wussten, was es ist. Haben wir da heute einen besseren Kenntnisstand? Es ist eine Multiparadigmen-Programmiersprache von Mozilla.
Ja, genau.
Hast du gut ergoogelt gerade.
Ja, genau. Hat schon mal jemand von euch was damit gemacht?
Nein.
Alles klar. Das ist also auch so eine Sprache, die man sich auf die Liste der möchte ich mir mal angucken Sprachen setzen könnte.
Ja, genau. Und dann halt auch weit vorne dabei sind irgendwie die klassischen, irgendwie so wie Python und Elixir, was jetzt in letzter Zeit sehr populär geworden ist. Und halt JavaScript und halt, was man so erwartet.
Elixir war die moderne Variante von Erlang, oder?
Ja, genau. Ja. Und Erlang ist dann ein bisschen weiter unten, aber auch dabei.
Okay.
Jo. Ja, auf Heise gab es eine Interpretation zu dieser Studie mit der Überschrift "Deutsche Entwickler fühlen sich latent unterbezahlt". die haben dann weiter ausgeführt, dass deutsche Entwickler sehr bequem sind und eigentlich gar nicht den Arbeitsplatz wechseln wollen und eigentlich zufrieden, aber sich massiv unterbezahlt fühlen. Und als ich das gelesen habe, habe ich mir einfach nur gedacht, gut Leute, wenn das so ist, dann müsst ihr vielleicht einfach mal den Popo hochbekommen und euch umsehen, wo ihr mehr Geld abholen könnt. Weil das passt für mich natürlich perfekt zusammen. Wenn jemand nicht gewillt ist zu wechseln oder sich umzuschauen, wo er denn mehr gerechte oder angemessenere Bezahlung bekommt, dann ist klar, dass er einfach nur das kriegt, was er nur gerade kriegt.
Ja,
und dann wird sich das Niveau da auch nicht heben.
Ja. Ne, klar, genauso wie der Arsch sich halt nicht hebt. Gibt's ja das Niveau auch nicht. Und warum auch? Ja. Also das kann ich auch, ja gut. Also kann ich dann nicht nachvollziehen, dass die Leute dann anfangen zu weinen, wenn sie nichts dagegen machen. So eine ganz einfache Sache.
Ja, und ich meine, andersrum, wenn man sagt, der Arbeitsplatz passt, die Kollegen passen, alles drum, die Projekte passen, alles drumherum, dann muss man vielleicht auch einfach sagen, gut, dann heule ich jetzt nicht rum wegen dem Geld, weil überleben, glaube ich, kann man als Softwareentwickler sowieso ganz gut.
Das denke ich, ja.
Und dann kann man auch einfach sagen, ich bin zufrieden mit dem, was ich habe, anstatt rumzurennen. Oh.
Ich habe jetzt erst gerade diese Woche ist ein Artikel rumgegangen auf Zeit vielleicht, keine Ahnung, bezüglich halt ab wie viel Euro pro Monat man irgendwie zu der Oberschicht gehört. Oder so. Und das waren dann irgendwie, glaube ich, nur so 2.300 Euro oder irgend sowas.
Brutto oder netto, das ist jetzt die Frage.
Ja, ne. Ich weiß es leider nicht mehr so ganz. Aber es war auf jeden Fall nicht so unglaublich viel Geld, dass man dann irgendwie schon als reich gilt.
Ja.
Ja, also ich denke, ja, leben kann man von den... gerade was im Softwarebereich gezahlt wird, normalerweise gut.
Das denke ich auch, ja. Und man macht sich nicht so arg die Finger schmutzig, muss man jetzt auch sehen.
Ja.
Genau, und umgekehrt müssen die Leute sich auch einfach weniger über den Tisch ziehen lassen. Also ich glaube schon, dass es auch Softwarebuden gibt, die die Leute einfach nicht angemessen bezahlen. Und dann sind wir wieder beim Popo hochkriegen.
Ja, das denke ich.
Das ist einfach mal. Und über den Tellerrand gucken. Ich meine, geht zu Meetups, guckt euch um.
Genau, und ist es nicht immer so...
mit anderen Leuten aus der Branche. Das hilft.
Es wird nicht immer gesagt, dass Fachkräftemangel in Deutschland oder so. Es wird auch immer quasi populiert. Und dann, wenn man dann noch sagt, so, ich würde zu schlecht bezahlt in meinem Startup, dann sollte man sich ja vielleicht mal umschauen.
Ja. Genau. Oh, das ist aber auch ein gutes Stichwort mit dem Startup. Da war gerade die Tage ein Artikel auf Hacker News mit der Überschrift die 350k Salaries Kill the Startups, der eben nochmal auf den Punkt gebracht hat, dass viele Startups in der Silicon Valley Area damit ein Problem haben, dass die Großen so massive Gehälter zahlen. Und gerade Startups sind darauf angewiesen, dass sie keine Anfänger da sitzen haben, sondern Leute, die wissen, was sie tun, weil da ein Fehler im Zweifelsfall die Firma ins Abseits führen kann und damit bankrott.
Ja.
Und die erfahrenen Leute kriegen sie einfach nicht, weil die erfahrenen Leute sich sagen, oh, warum soll ich denn hier auf die Hälfte meines potenziellen Einkommens verzichten? Genau. Und ist die andere Seite der Medaille. Andererseits hat er in dem Artikel dann auch nochmal geschrieben, wir reden hier übrigens über die oberen 5 bis vielleicht 10%. Wir reden nicht über den Durchschnittentwickler. Das muss man dann auch nochmal sehen.
Ja. Das kann ich mir aber gut vorstellen. Aber die Sache ist halt dann, vielleicht wachsen dann halt die Startups nicht im Silicon Valley, weil da halt eh alles so teuer ist, sondern halt da, wo die coolen Leute einfach sind oder da, wo halt gerade noch nichts ist oder so. Ich meine, Startups sind ja eigentlich dafür bekannt, dass die halt aus nichts etwas machen. Dafür ist ja ein Startup. Also so habe ich mir das vorgestellt, keine Ahnung.
Das ist die Kunst, aus nichts erstmal, genau. Irgendwas zu machen, was andere schon gemacht haben, ist eigentlich kein Startup.
Ja, das denke ich nämlich auch, ja. Also ich meine, wenn man es dann natürlich so macht, dass die Leute es dann auf einmal haben wollen, obwohl es vorher schon gab, ist dann auch wieder ein Startup. Dass man quasi irgendeinen Mehrwert schafft, der davor noch nicht da gewesen ist.
Ja.
Also ich habe mal ein bisschen durch diesen Stack Overflow Technology-Dings durchgeschaut und dort gibt es auch ein Most Popular Languages by Occupation und dort gibt es Sysadmins, DevOps und erstaunlicherweise ist dort nicht die Sprache, womit DevOps am meisten macht, SQL oder keine Ahnung, oder Shell oder Java, wenn die halt irgendwas fixen müssen, sondern JavaScript auch. Und das finde ich irgendwie schon wieder interessant, weil ich habe gedacht, als Sysadmin DevOps Man macht man da in dem Bereich nicht so viel, aber das ist die Sprache, die am meisten quasi am meisten popular ist. Das fand ich interessant irgendwie. Mhm. Also das hätte ich ehrlich gesagt jetzt nicht so gedacht, dass es da mit reinpasst, als meist genutzte Sprache halt. Ja, genau. Aber sonst, also dieser komplette Survey ist natürlich gigantisch. Also es ist ja so viel Zeugs drin, da kann man sich ja unendlich quasi lange durchgucken, durch alles Mögliche. So schön.
Ja. Auch, so schön, dass auch diese Languages over Time Grafik, wo sie einfach verschiedene Zeiträume der Jahre, in denen sie Umfragen gemacht haben, nehmen und dann die Entwicklung der einzelnen Sprachen darstellen. Das ist ganz, ganz interessant.
Das ist echt.
Man sieht eben, dass Java durchaus auf dem absteigenden Ast ist, obwohl der Marktanteil so gewaltig ist. C-Sharp einen ganz gehörigen Drop hingelegt hat und JavaScript auf der anderen Seite genauso wie Node.js eben steil bergauf gehen. Obwohl das hoffentlich bald vorbei ist.
Mit dem Node.js meinst du?
Ja, also mit dem Node.js als Technologie finde ich es schon cool, aber eben die Sprache. JavaScript wird mit ECMAScript 6 ja auch deutlich benutzbarer. Aber WebAssembly kommt und vielleicht haben wir dann auch im Browser oder vielleicht ist JavaScript dann nicht mehr der Bytecode des Internets. Vielleicht wird das alles besser an der Front.
Ja, vielleicht wird es ja wirklich Bytecode und man quasi braucht das dann auch gar nicht mehr anders. Man hat irgendwie eine coolere Sprache oder so.
Das ist ja heute der Status quo eigentlich, dass Leute versuchen, mit ClojureScript, mit TypeScript quasi coolere Sprachen für die Webentwicklung zu benutzen und dann JavaScript als Bytecode benutzen, indem sie dahin transpilen.
Aber das ist nicht der richtige Ansatz, meinst du?
Oder? Nee, ich finde nicht. Okay. Also eine andere Programmiersprache, also weil es ist immer noch alles interpretiert. Ja. Und wenn ich wirklich einen Bytecode habe, muss das nicht alles interpretiert sein.
Ja, das stimmt.
Ja, ich möchte ja, wie hießen die Java-Applets, diese Flash-Dinge, die möchte ich gerne alle wieder zurückhaben.
Ja, ich meine, in der ordentlichen von einem Standpunkt kann man das durchaus wollen, und zwar in der ordentlichen Sandbox. Und die Performance, die Flash hatte, durch das Binärformat, das Ganze in einer ordentlichen Sandbox und nicht über ein krepeliges Plugin gelöst, wie es jetzt die Browser-Initiative rund um WebAssembly versucht zu lösen, das ist definitiv interessant. Gerade für wirkliche rich, performant UIs.
Ja, und dann brauchst du noch einen richtigen Editor. Sowas wie, hat einer mal diesen Flash-Editor-Dingen, so diesen, wie heißt das Ding, hergenommen? Also ich muss sagen, es war eigentlich ziemlich cool. Ich hatte überhaupt keine Ahnung von irgendwie Programmieren oder irgendwas. Ich habe es einfach hergenommen und dann konnte man quasi schon sagen, so, ja, dieses Viereck fliegt jetzt von dort nach dort. Und wenn man draufklickt, dann passiert irgendwas anderes. Und Also ich fand das ziemlich cool eigentlich. Ich fand es cooler als diesen fucking JavaScript Cancer, wo du irgendwie erstmal 50 Libraries laden musst, damit irgendwas passiert, ja. Weil du ja auch keine Ahnung hast. Und dann googelst du quasi auch immer nur quasi und landest immer nur bei Stack Overflow und nimmst die erste Antwort zu deinem Problem, die dann quasi eine Library ist von irgendwo anders hin. Aber das ist natürlich auch irgendwie schon shit. Und dieses Flash-Zeug, das war also als, wie heißt das? Adobe Flash. Das hatte einen Namen, irgendwie, das ist Studio oder irgendwie sowas oder keine Ahnung, halt irgendwie.
Früher war das ja Makromedia irgendwas.
Adobe Flash.
Ich komme auch nicht drauf, ne?
Weiß ich nicht.
Editor, keine Ahnung jetzt. Adobe Flash Editor. Adobe
Flash auch.
Adobe Animate cool. Heißt es jetzt gerade. Aber Adobe arbeitet ja auch an so einer Software für HTML5. Und wenn die das cool machen, warum nicht, ja? Aber ich glaube, es ist noch nicht so weit. Adobe Animate heißt es jetzt gerade, aber es hieß mal damals anders, glaube ich. Na gut, was auch immer. Future Splash.
Tja. Noch zum Survey, so wie es aussieht, also sie veröffentlichen jedes Mal auch die Daten an sich. Mhm. Also aktuell kann man ja nur die Auswertung, die sie gemacht haben, sehen. Und jetzt irgendwie so in 2-3 Wochen werden sie dann halt auch nochmal alle Daten mehr oder weniger in halt anonymisiert und so veröffentlichen, so dass man auch seine eigenen Auswertungen machen kann, wenn man irgendwie das möchte oder noch mehr. Ja. Was eigentlich schon ziemlich cool ist, weil es ist halt wirklich, glaube ich, das größte Survey von Entwicklern, das es so gibt. Das mit stimmt, ziemlich viel Datenpunkten. Also wenn man da irgendwie Spaß dran hat, Auswertungen zu bauen oder so, wäre das bestimmt ein Datensatz, den man hernehmen kann.
Schier unendlicher Fundus für wilde Interpretationen.
Genau.
Genau.
Leute, die wie von was, keine Ahnung, die gerne, nee, es gibt nicht genug lustige Informationen dabei, oder? Also irgendwie, ob die Leute gerne trinken gehen oder so.
Es geht um Softwareentwickler.
Stimmt, sind nicht lustig. Nicht lustig.
Erschreckend nicht. Fand ich, dass tatsächlich die meistgenutzte IDE für Webentwickler das Visual Studio ist. Oder sind Visual Studio Entwickler verhältnismäßig überproportional stark auf Stack Overflow vertreten?
Das könnte natürlich sein. Ich vertraue keiner Antwort mehr auf Stack Overflow. Keiner! Die Software hieß übrigens Makromedia Flash MX, mit der ich gerade gearbeitet habe. Mit ActionScript 2. Aber es war geil. Es konnte coole Sachen einfach so machen. Es war natürlich immer noch scheiße und du wurdest die ganze Zeit geowned durch Flash-Exploits, aber so prinzipiell war es nicht so kacke. Jo. So, haben wir das auch nachgeholt.
Sehr gut. Das nächste ist Ruby 2.4.1 ist da.
Kann es irgendwas Cooles oder macht's wieder quasi seine komplette Vergangenheit Kompatibilität kaputt?
Nö. Es ist wirklich nur ein Bugfix-Release und das einzige Feature, wenn man es Feature nennen möchte, ist irgendwie, dass sie die Regex-Library geupdatet haben und jetzt einige neue Regex funktionieren, beziehungsweise einige Features, die vorher nicht da waren.
Okay. Vielleicht sind sie irgendwann mal bei den Perl Regex angekommen.
Genau, aber sonst nichts. Also wenn man Ruby einsetzt, wenn man eh schon auf 4.0 war, kann man jetzt mehr oder weniger vermutlich gefahrlos updaten.
Okay, alles klar.
Das sollte nichts kaputt gehen, aber halt ein paar Memory Leaks und das Übliche halt wurden gefixt. Okay. Was ganz nett ist.
Benutzt du Ruby gerade für irgendwas?
Ja, ich benutze halt immer noch viel Ruby, darum habe ich es reingenommen. Okay. Und ich habe halt all mein Kram jetzt auch schon auf 2.4.1 und es läuft.
Also,
funktioniert für mich. Weiß nicht, ob das für andere Leute auch funktioniert, aber ist halt gut genug für mich.
Okay.
Genau.
Ja, aber das sind ja also solche meine Releases da, ja. Da geben sich die Programmiersprachen ja immer auch relativ viel Mühe, da nicht so viel kaputt zu machen in die Vergangenheit.
Ja, wäre halt auch praktisch, wenn nicht jedes Mal gleich alles kaputt gehen würde.
Das wäre echt praktisch. Wenn da quasi, sonst, wenn man davor gewarnt wird, als Warning, wäre das ja schon eine schöne Sache.
Genau. Sonst hat man dann halt irgendwelche so Zustände wie bei Python, wo
Python... Was? Python ist alles in Ordnung.
Naja, aber Python... warum ist Python 2 immer noch ein Ding? Warum ist das nicht weg?
Ja, weil es zu viele Leute gibt, die halt so dran hängen. Die haben ihr Herz an Python 2 verloren, weil es einfach schon so gut war. Ja, und dann ist es so, es ist dann, Python 3 ist dann für die noch nicht cool genug, ja, das zu wechseln, aber das kommt. Ich sehe das, 2020 ist Jahr von Python 3. So.
Ja, Python 2 kann eigentlich weg, schon ja, lange, kann aber.
Schon lange weg, aber diese Businesses, wenn das nur irgendwelche Nerds wären, die in ihrem Keller irgendwas mit Python 2 gebaut haben, wäre das ja alles überhaupt kein Problem. Aber halt, es gibt halt noch so viele Businesses, die da dran hängen an Python 2. Und an Ruby hängt halt niemand, ja. Also,
ja, an Ruby hängt halt niemand. Ja. Genau. Außer beispielsweise diese kleine Firma namens GitHub.
Wer war das nochmal?
Da weiß ich nicht so genau.
Da wird auch Python gehostet, oder?
Ich glaube, dieses GitLab beispielsweise auch.
Ach ja, gut.
Haben wir auch noch nie von gehört.
Das haben wir auch noch nicht von gehört.
Nee, GitLab ist auch eher ein Technologie-Zoo, oder?
Ja, auch, ja.
Das ist so ein bisschen wie Open Office, wo sie einfach mal auch alles genommen haben, was da
nein,
war.
Nein, ich habe das Gefühl, GitLab ist wesentlich besser strukturiert.
Nee, ist cool. Nee, GitLab ist auch so, also auch von den Features her ist es schon echt geil. Nur für CI ist es schon cooler als GitHub, so. Wollte ich mal gesagt haben. Wird nämlich nicht oft genug gesagt. So.
Ja. Es gibt auf jeden Fall so ein paar kleine Seiten, die mit Ruby laufen. Also ich glaube, das ist schon relevant.
Ja, warum gibt es keine richtig schöne Bildergalerie in Ruby?
Das war sehr gut. Sehr gut.
Mehr so Software, die man als Einzeltäter für sich selber betreiben will, weg von PHP haben. Und in gut umgesetzt. Zum Beispiel gibt es ja auch Redmine als wirklich gutes in Ruby umgesetztes Projektorganisationstool. So, wenn man denn keinen Jira benutzen will.
Jira. Ist das nicht auch Ruby?
Nein, Jira ist Java.
Java, ja.
Achso, okay.
Und kostet exorbitant mehr. Und sowas einfach auch für Bildergalerien. Aber Bildergalerien sind irgendwie nicht mehr sexy enough. Obwohl die Leute alle Fotos machen, gibt es keine vernünftigen Bildergalerien zum selber hosten.
Nee, alle machen nur die Fotos, die gucken sich die nicht nochmal an.
Stimmt, ja.
Das ist, oder schrauben sie so auf Instagram und sind dann glücklich damit. Oder Facebook und sind froh, dass wenigstens noch irgendwer sie nur zwei Facebook sieht, bis zum Vergasen analysiert und alle Gesichtsdaten erkennt und den Kontext genau rausfiltert. Und ja.
Alle die Features, die du haben willst.
Ja, also wenn jemand Lust hat, wenn jemand auf der Suche nach einer Projektidee ist, baut eine coole, customizable Bildergalerie mit einem coolen Technologie-Stack, der gut zu betreiben ist.
Oh.
Ja. Und nicht PHP im Namen trägt.
Bildergalerie, eins der wichtigsten Sachen.
Also, ja, daran scheidet sich das Wohlergehen unserer Zivilisation.
Auf jeden Fall deiner Zivilisation.
Wobei, es stimmt schon. Nach sowas habe ich auch schon gesucht und es gibt's halt nicht.
Ja, die Leute bashen immer alle PHP und letztendlich benutzen sie es alle, um ihr Zeug zu...
Um ihr OwnCloud zu hosten.
Ja, OwnCloud auch. Ich meine, das funktioniert ja zumindest, das Zeug, aber trotzdem...
Gruselig.
Ja, es funktioniert halt.
Ja, das ist das Problem. Und es gibt halt keine Alternative, es ist schon wieder alternativlos.
Ja,
was
genau.
Da schon wieder machen.
Sind wir schon wieder an dem Punkt. Oh Mann.
Oh no.
Oh no.
Again. So ein anderes Ding, was ich jetzt auch erst gerade gesucht habe, ist so irgendwie, ich habe halt so Dokumente und so, dann will ich die einscannen und dann will ich die irgendwie ablegen und sortieren oder so. Mhm. Möglichst automatisch.
Oh.
Gibt's sowas? Ich habe nichts gefunden.
Ja.
Für also, Linux?
Ja, okay.
Gibt's für PHP so ein Plugin?
Also erstmal für das Einscannen und Ablegen, da bin ich doch recht glücklich mit der Hardware, die ich mir irgendwann gegönnt habe. Das ist so ein Multifunktionsgerät, der scannt und direkt auf einem Netzwerkshare ablegen kann. Und das automatische Verschlagworten und direkt richtig einsortieren. Habe ich jetzt mehrfach gezeigt bekommen, aber nutze ich selber noch nicht. Und da ich es nur gezeigt bekommen habe und für mich auch den Anwendungsfall so nicht habe, weiß ich auch gerade leider keinen Namen.
Sorry for that,
aber es gibt sowas.
Es gibt sowas, aber ich sag euch nicht, was.
Und es gibt vielleicht kann ich ja bis zur nächsten Sendung rausfinden, wie es heißt.
Vielleicht.
Ja, das wäre cool.
Vielleicht bleibt es aber auch für immer ein Mysterium.
Ja, ich muss mir das jetzt mal kurz hier in meine To-Do-Liste schreiben, damit ich da auch dran denke.
Sehr gut. Dann machen wir vielleicht mal weiter. Ich habe hier noch was Kleines von auch so einer kleinen Seite, die niemand kennt und nicht mit Ruby läuft oder so. So ein kleines GitHub-Feature, was jetzt neu ist. Und zwar zeigt es an auf einem Repository, wenn jemand zum ersten Mal was committet.
Ja, damit man direkt bashen kann, was die für Noobs sind. Nice.
Genau, oder halt,
einfach dass man direkt vielleicht Vorurteile bisschen, haben.
Nett ist zu den Leuten, die zum ersten Mal. Ups.
Okay, na gut, so kann man das auch sehen.
Wäre natürlich eine Möglichkeit, weiß ich nicht. Ich finde es ein cooles Feature, gerade so, um halt Leute zu motivieren, vielleicht mal was zu machen. Und wenn die erste Erfahrung natürlich in einem Projekt eine gute ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand nochmal was committet, halt viel größer, als wenn sie den Bug oder das irgendwie, den Patch oder so, als irgendwie zum Beispiel
rejected nicht, wurde direkt.
Ja, einfach rejected wird ohne Kommentar oder
ja,
so.
Genau, am besten kommentarlos und einfach nur oder
denied.
Einfach nur ein Wortkommentar Style.
Not reproducible.
Closed. Oder einfach no. No.
Not like genau. This.
Ja. Nee, es gibt diese Tags, also es gibt, glaube ich, noch Contributor und es gibt auch Maintainer, glaube ich, als als Tag. Genau. Und dann ist oder warte mal, ich bin auf jeden Fall auch irgendwas irgendwo. Also man ist ja automatisch irgendwas irgendwo, wenn man irgendwie irgendwas irgendwo gemacht hat.
Genau. Sind die Tags komplett neu oder ist nur dieses Newbie-Tag neu?
Ich glaube nur das Newbie-Tag ist neu, oder? Weil das andere habe ich davor schon mal gesehen.
Das andere gibt schon länger und das ist jetzt neu und aber die Tags sind auch noch nicht so uralt, nee. Aber gibt's glaube ich schon einige Monate, vielleicht ein Jahr maximal. Die
habe ich noch nie wahrgenommen.
Member heißt es, wenn du
in der Organisation
bist, genau. Und dann gibt es aber auch, wenn ich suche mal hier Makefor, ich bin natürlich kein Member, so wie ich das gehört habe, sonst müsste ich ja was tun. Und zwar, kann man hier raufdrücken? Ah, komm schon. Contributor bin ich. Also quasi, wenn du es schon mehr als einmal gemacht hast, dann bist du Contributor. So, genau.
Jo. Ja, genau.
Sehr, sehr, sehr schick. Kannst du direkt genübetaggt werden, ausgelacht werden. Optimal. Sehr, sehr, sehr schön. So, weiter geht's. Jetzt haben wir mehr Themen. Eigentlich ist das ja auch vom Lied nehmen. Aber ich habe es trotzdem adopted. Nämlich ein CVE für ein Internet of Things und zwar für eine Miele Professional Spülmaschine.
What? Zukunft, fuck yeah.
Willkommen in der Zukunft, wo deine Geschirrspülmaschine geowned werden kann über eine Directory Traversal Attacke. Und Directory Traversal hier quasi, du machst ein Get und dann Slash und dann Punkt, Punkt für das Directory davor, Punkt, 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 Punkt. ETC Shadow und dann kannst du dir die ETC Shadow rauslesen, weil natürlich auch der Webserver als Root läuft, so wie sich das halt gehört. Ja. Und ja, wir kommen in der Zukunft, wo einfach alles quasi scheiße ist und die ganzen Internet of Things Dinge die ganze Zeit gehackt werden und am besten dann auch noch mit UPnP sich ins Internet quasi einklinken, damit sie auch sofort gehackt werden können, so wie die ganzen Kameras und so. Ja, aber Dishwasher, das ist halt so eine Sache. Eigentlich braucht es keinen Webserver, ja. Eigentlich soll es deine Wäsche, dein Geschirr sauber machen, ja. Nichts anderes. Es soll nicht gehackt werden, es soll kein DDoS auf irgendwas mitmachen, sondern es soll einfach nur dein Geschirr waschen. Es soll auch keine Tabs nachkaufen. Es soll es einfach nicht.
Aber warum nicht? Das ist so praktisch.
Das ist nicht praktisch. Bisschen depressiv bin ich schon wieder, ey.
Na gut, aber, dann müssen wir darüber reden, was denn demnächst mit Twitter passieren soll.
Ja, okay, lass über was Schönes reden, weil dieses Internet of Things Ding, weil das ist einfach nur depressiv, weil alle es natürlich immer nur hinlügen, alle lügen ihre Software hin, damit es möglichst schnell am Markt ist, alles, keine Ahnung, was China eingekauft, von irgendwelchen niedrig bezahlten Indern gemacht, die dann von Chinesen bezahlt werden, ja, es ist, und dann ist es natürlich scheiße, ja, weil denen auch keiner gesagt haben, dass man gesagt hat, dass sie es richtig machen, sondern sie werden auch nicht dafür bezahlt, dass sie es richtig machen, sondern nur, dass sie es machen.
Ja, und viel bitterer, denen wird nie beigebracht, wie man es richtig macht.
Nee, natürlich nicht. Wäre auch viel zu teuer, wenn du da wirklich jemanden haben müsstest, der wissen sollte, wie es geht, der denen das auch noch beibringt, ja.
Ja, die müssen, und weißt du, was bitter ist? Bei uns lässt das auch immer mehr nach, dass den Leuten gezeigt wird, wie sie es richtig machen.
Das bleibt dann einfach nur scheiße, oder was?
Ja, Krise im Bildungssystem und so. Wir können da jetzt eine sehr ausschweifende Diskussion auf einem anderen Kanal zu anfangen.
Zum Glück haben wir andere Themen, die wir gleich ansprechen, die so
ja, gut, schlimm sind. Nicht hier so Gesellschaft Zeug, sondern back to the money. Twitter kostet bald Geld.
Ist es so? Oder
nein,
haben sie es nur
ist
gesagt?
Noch nicht so, sie überlegen das und das ist geleakt worden, weil Twitter hat ja so ein bisschen Umsatz bzw. Revenue und Gewinnprobleme. Sie sind zwar hoch bewertet worden bei ihrem Börsengang und die Leute haben gesagt, boah, Twitter hat immer mehr User und was sollen die User denn anderes nutzen und es ist einfach so geil, das ist so und so viel wert und es stellt sich immer mehr raus, verdammt, das kostet alles viel Geld, diesen Dienst zu betreiben und vor allem weiterzuentwickeln, die Leute bei Laune zu halten und so richtig bekommen wir mit dem bisschen Werbung, was wir hier platziert bekommen, keine Cash Moneys rüber.
Das bisschen Werbung ist schon echt viel Werbung, muss man jetzt auch mal dazu sagen.
Mich nervt's auch.
Also eigentlich ist es mir fast so viel Werbung, dass ich mir überlege, so einen anderen Client zu nehmen, der keine Werbung hat.
Gibt's die?
Ja, zum Beispiel Bitlebee, da hast du keine Werbung drin.
Oh, das ist eine Überlegung wert, auf jeden Fall, ja.
Aber Bitlebee ist dieser CLI in deinem IRC Client. Also das muss man ja auch wollen.
Du meinst, das ist also nichts fürs Tablet oder fürs Smartphone?
Nee, aber es gibt, also ich glaube, alle anderen Clients, die auch, man kann ja auch ein paar kaufen und die zeigen alle keine Werbung an. Weil die Werbung ja so ein spezielles Werbungsfeld ist und die kann man dann halt auch einfach mal nicht anzeigen. Ja. Oder man kann es dann ein- und ausschalten, wenn man Werbung sehen will aus irgendeinem Grund, ja.
Also für werbefrei wäre ich ja wahrscheinlich auch bereit, 1,50 Euro zu zahlen.
Hoho.
Pro Monat?
Lasst es Twitter nicht hören.
Ja, also ich bin ja auch zwar begeisterter Android-User, aber ich kaufe mittlerweile, wenn es sie gibt, die Apps werbefrei.
Ja.
Ich will diese ganze wegen Privacy, sondern auch, weil es auf dem Monitor nervt.
Ja, das stimmt. Mhm. Das kann ich verstehen auf jeden Fall.
Darum werden die Handy-Monitore ja immer größer.
Kannst du mehr Werbung raus. Stimmt. Neue Verschwörungstheorie. Du hast dann immer links und rechts noch mehr Platz, damit du da mehr Banner reintun kannst.
Genau.
Und dann ist auch nicht so schlimm, wenn das so ein bisschen abgerundet ist, ja? Weil da sind halt die Banner und ich meine, als ob die jetzt so ein bisschen abgerundet sind an der Ecke und dass man die nicht sehen kann, ist ja auch egal dann. Sehr gut.
Ja.
Okay, also das heißt, es kostet vielleicht bald Geld oder so.
Wenn die sich durchsetzen, dann machen die so ein Freemium-Modell. Das, was in dem Artikel stand, war, dass sie eben die Features, wie es sie jetzt gibt und wie du Twitter genutzt bist, so bleiben sollen, aber in Zukunft Premium-Features dazukommen sollen, die da eben kostenpflichtig sind.
Was denn, wenn du jemanden eine Private Message schickst, kostet das irgendwie 3 Cent oder was?
Ja, vor allem
Private SMS.
Für die Pro-User, die ihr Business über Twitter fahren, also weil sie einfach von ihrer Bekanntheit leben, Auswerte-Features, Features dafür, wie sie ihre Nachrichten platzieren und so ein Kram. Also
okay,
die Frage ist, ob sich Twitter dann nicht wandelt und sehr viel komischer wird. Also für mich funktioniert Twitter zurzeit ganz gut, weil ich mich da ganz gut in meiner Filterbubble bewegen kann.
Ja, das ist bei mir tatsächlich auch so. Also es ist relativ viel Nichtmüll dabei.
Ja, genau. Und
man kann
die Werbung
gut steuern,
zwischendurch, die ist schon immer sehr viel Müll.
Ja, das stimmt.
Und bis jetzt kann man es ganz gut steuern. Und die Frage ist, ob die mit diesen Premium-Features da nicht irgendwie einen Mist einbauen, dass diese Filterbubble platzt.
Ja. Also, ja, was ich ja bei mir gemacht habe, ist, ich bin ja immer noch dabei, alle Werbung zu blocken, also jeden Account zu blocken, der Werbung schickt. Und ich muss, irgendwo kann man nachschauen, blockierte Accounts, warte, da steht, glaube ich, auch, wie viel man schon geblockt hat. Aber das lädt jetzt relativ lange.
Die Frage ist halt, ob Twitter vielleicht nicht auch mal aufhören sollte, irgendwelche Features, die niemand will, zu implementieren und ob sie sich vielleicht nicht mal drauf fokussieren wollen, den Dienst einfach zu betreiben. Und dann würde das vielleicht auch nicht so viel Geld kosten. Ja. Und dann wären sie vielleicht auch endlich mal profitabel, aber...
Das passt ja aber nicht zu der Startup, wir werden Marktführer und machen unglaublich viele Cash Money Story, die Twitter verkauft hat, als sie in die Börse gegangen sind.
Ja, weiß ich nicht. Aber sie können, dann sollen sie halt irgendwie DMs als E-Postbrief oder so und dann Geld dafür verlangen, weil hat ja wunderbar funktioniert.
Ja, finde ich gut.
Wieder SMS draus machen.
Ja, was passiert?
Auch Geld dafür verlangen.
Oh Gott.
Der Ingo schaltet sich dazu.
Ingo?
Wo kommt das her?
Ingo?
Vom Bahnhof.
Oh Gott. Was machst du?
Du hast uns alle ganz schön erschrocken.
Ja. Ich habe gedacht, dass ich irgendwo aus Versehen ein Video angemacht habe oder so, wo der Ingo läuft. Ingo, bist du noch da?
Ich bin noch da, ja.
Warum, was machst du am Bahnhof Zoo? Erzähl doch mal deine Geschichte.
Du kennst doch die Kinder vom Bahnhof Zoo, oder?
So. Hast du deine Kinder abgestellt im Bahnhof Zoo? Du weißt, das ist nicht gut für die Kinder.
Nee, das nicht.
Okay.
Immer. Nee, ich warte hier und habe gedacht, oh, jetzt habe ich Internet von der Deutschen Telekom hier. Also klappe ich meinen Laptop auf, schließe mal ein Mikro an.
Und crash unsere Party.
Crash eure Party.
Mit beeindruckend gutem Hintergrund-Noise.
Das ist ein Bahnhof, ja.
Also ich finde,
es ist authentisch, auf jeden Fall.
Authentisch, ja. Hast du da gut eingespielt, diese Bahnhofsgeräusche? Ingo, jetzt wo du schon da bist, ich wollte dich fragen, was gab's auf dieser Cloud-Native-Konferenz? Irgendwas?
Kubernetes. Ganz viel Kubernetes.
Und sonst?
So langsam weiß ich auch, was Kubernetes ist.
Okay,
ich habe sogar ein Interview dazu geführt.
Oh, nice.
Nee, ich kann dir das nicht erklären, aber in der nächsten YouTube-Sendung kannst du das dann erfahren. Da habe ich Leute gefragt, die sich damit auskennen.
Sehr, sehr gut. Und was gab es außer Kubernetes noch?
Was gab's auch? Also ich meine, es war die Cloud Native und KubeCon, also Kube von Kubernetes. Mhm. Es gibt ein paar sowohl Container-D von Docker als auch Rocket von CoreOS sind angekündigt worden, dass sie jetzt der Cloud Native Foundation beitreten. Und die Cloud Native Foundation ist halt ein Teil der Linux Foundation und die haben halt auch diese Konferenz ausgerichtet. Und ja, wirklich wahnsinnig Neues. Kubernetes 1.6 ist rausgekommen. Ich könnte dir jetzt wie immer einfach ins Internet gehen und dir die Release-Notes vorlesen, aber
nee, das lassen wir,
glaube ich.
Das ist schon okay.
Ja.
Erzähl doch mal, was Cloud Native überhaupt bedeutet. Weil das ist mir nicht so richtig klar, muss ich ganz ehrlich sagen.
Okay, du könntest jetzt auf die Webseite der Cloud Native Foundation gehen, die haben das
und
auf
die vorlesen, ja, so wie wir das sonst auch immer machen.
Ja. Ist das ein Wortspiel zu Digital Native?
Nee, also es soll bedeuten, dass die Programme halt so laufen, dass sie direkt für die Cloud gebaut sind, also für Container und Zeug. Also so, dass du halt nicht, also nicht der klassische Weg, wie man Software baut und halt auf einem Webserver oder auf einem Server überhaupt laufen lassen will, sondern dass die Dienste so sind, dass sie ja verteilt auf was weiß ich, auf irgendwelchen Umgebungen, Amazon oder Microsoft Azure oder was weiß ich, einfach
okay.
So laufen.
Okay, also es geht quasi darum, dass nicht alles wieder alles hingelogen wird, sondern anständig gemacht wird und dass man das dann containern kann und nicht immer sich so verknüpfen muss.
Das anständig, hast du jetzt gesagt, das muss ja nicht sein.
Ach so, stimmt. Du hast recht, natürlich.
Viel Rumkrebeln haben wir auch, ja.
Ja. Aber dann ist es wenigstens Container rumgekrepelt. Das heißt, man kann den Krepel dann noch leicht umziehen, ohne dass man sich dann wieder dort wieder.
Das stimmt, obwohl, wenn du jetzt, ich meine, nur Docker verwendest, Docker wäre ja auch schon fast wieder eine Art Vendor-Login, ja. Also ja, dann hast du auch, musst halt ihr Image-Format nehmen und musst auch aufpassen wieder.
Aber das ist auch wenigstens relativ gut beschrieben, welche Schritte nacheinander passieren. Das heißt, wenn man das unbedingt wollte, dann könnte man diese Schritte ja auch von Hand ausführen. Die Möglichkeit besteht ja.
Ja, ich meine, im Endeffekt ist es ja auch nur ein Tar-Archiv oder irgendwas, wo halt Dinge drinstehen. Ja. Zur Not muss man die halt wieder rauskrepeln und irgendwie anders einpacken.
Ja. Und ja, du hast ja normalerweise so ein Manifest, was sagt, okay, führe jetzt das aus und danach führe das aus.
Genau, und sowohl Docker als auch andere Unternehmen in dem Bereich haben sich auch zusammengeschlossen zur Open Cloud Initiative, OCI, und wollen halt auch so ein Standardpaket vom oder ein Imageformat basteln.
Jetzt die interessantere Frage: Ist FreeBSD Cloud Native?
Das kann ich nicht beantworten.
Aber dafür haben wir heute geballte Expertise dabei in der Sendung.
Ich hoffe, du meinst nicht mich, ne?
Doch.
Fuck. Keine Ahnung.
Ist es nicht Cloud Native?
Bingo? Weiß ich nicht.
Ist es Cloud Native?
Nee.
Nee. Stimmt, ist ja auch nicht Linux Foundation, ist ja BSD. Ist ja
wirklich klar. Genau. Weiß ich nicht. Kann es Docker ausführen? Kann es Rocket ausführen?
Kann es das?
Weiß es nicht so genau, weil ich benutze halt kein Docker. Ich weiß, dass FreeNAS Docker-Unterstützung hat. Allerdings ist es da halt auch hingelogen, weil sie irgendwie halt einfach eine Linux-VM starten und darin dann Docker ausführen, genauso wie das Microsoft beispielsweise ja dann auch macht. Also man kann ja Docker-Container irgendwie auf Windows laufen lassen. Die starten dann halt aber auch irgendwie in einer Hyper-V-Instanz in Linux und führen darauf dann Docker aus. Also so richtig.
Ob das jetzt Cloud Native ist, das weiß man nicht. Ja, das stimmt.
Puh. Das ist vielleicht eher Cloud Naive.
Cloud Naive. Ja. Das könnte gut möglich sein, ja. Ja.
Ja, also im Endeffekt sollte es dich ja eigentlich gar nicht interessieren, ob das ein Linux oder ein FreeBSD oder ein XBSD oder ein macOS oder ein Windows ist. Du willst halt nur deinen Container drauf ausführen. Was es im Endeffekt ist, ist dir eigentlich wurscht.
Solange du dann da drüber wieder einen Linux-Kernel hast.
Genau.
Weil darum geht's ja auch. Also diese ganzen Containerisierungen gehen ja alle davon aus, dass du gerade einen Linux-Kernel hast, oder?
Nein.
Nee?
Nee, ich glaube nicht. Nö. Die haben also es definiert halt nur, dass du halt irgendwie eine Runtime-Engine hast. Und jetzt wird die Verbindung hier schlecht.
Oh. Ingo, wir verlieren dich. Nein.
Also es gibt halt verschiedene Arten von Container. Und das, was Linux halt macht mit Docker und so, sind, glaube ich, einfach nur im Prinzip Capabilities oder so.
Mhm. Ja. Und C-Groups und so noch so ein
bisschen. Ja, genau. Eigentlich ist das nur so hingelogen.
Was?
Ist halt irgendwie, ja, es ist... Ich habe... finde ich einen Artikel wieder? Weiß ich nicht. Gibt so einen Artikel, wo die Unterschiede ein bisschen erklärt, und auf FreeBSD beispielsweise gibt's halt so ein Konzept, das nennt sich Jails.
Ja.
Und das ist eigentlich genau das gleiche, aber halt effektiv nicht einfach hingelogen eigentlich wie Container oder so, was einfach ein Zusammenfassen von bestehenden Linux-Kernel-Funktionen ist, was man halt ganz gut benutzen kann, um Dinge zu containern. Also um Dinge in Container zu stecken, sondern halt in FreeBSD ist das halt eigentlich explizit entwickelt worden und auch auf Sicherheit gebaut, was das Problem ja bei Linux häufig ist, dass diese Container halt sicherheitsmäßig eher so...
Das ist ein bisschen problematisch bei Docker, weil das nicht auf Security gebaut ist, aber so die Features von LXC, die sind natürlich, bieten dir natürlich alle Möglichkeiten, das auch sicher zu machen. Ja. Also, klar, Docker hat da große Probleme gehabt. Der Ingo muss weg schon wieder, weil ich glaube, seine Bahn fährt oder so. Wir haben ihn auf jeden Fall verloren an die Deutsche Bahn. Verbindung ist schlecht.
Ja. Verloren an die Deutsche Bahn.
Jetzt, ich würde sagen, ist, wie Wi-Fi on Ice oder so. Wie ist das in der Deutschen Bahn?
Genau.
Ja. Na gut. Ingo, ciao, da ciao.
Das, wenn er das versucht, ist das Kontingent viel zu schnell aufgebraucht. Ich glaube, das trägt
das
keine
reicht
Früchte.
Nicht. Nee. Ja, eben, und unter Linux ist es halt eher so zusammengebaut aus vielen Funktionen, die der Kernel halt hat. Und unter FreeBSD sind sie halt mal effektiv hingegangen und haben sowas gebaut, für genau diesen Anwendungszweck und halt mit auch dem Fokus halt, dass es einigermaßen sicher ist und dass die Applikationen, die darin laufen, halt wirklich nur darin laufen und nicht sonst irgendwo. Aber ja, Container in irgendeiner Form gibt es halt, also zumindest auch unter FreeBSD.
Mhm. Okay.
Also es ist kein Linux Ding. Und Gels gibt es auch länger als dieses LXC, glaube ich. Und also es ist natürlich beim BSD abgeschaut.
Okay, also Docker benutzt kein LXC mehr, habe ich jetzt gerade gelernt in diesem Stack Overflow Artikel. Nee, was ist Stack Exchange, Unix.Stack Exchange, habe ich gelernt, dass Docker kein LXC mehr benutzt, sondern dass die jetzt eigene Lib-Container-Integration haben.
Ja, das brauchten sie, um eben die Plattformunabhängigkeit voranzutreiben.
Mm-hmm. Okay, alles klar.
Ja.
Ja, cool.
Gut, das war der kurze Zwischenruf von der DockerCon. Gar nicht DockerCon, von
Cloud
der
Cloud Native, Native. Mann.
Cloud Native.
Native Cloud?
Native Cloud, alles Native in die Cloud.
Genau. Wo wir gerade die Sicherheitsfeatures verglichen haben. Sicherheit durch Ignoranz, Arroganz.
Sicherheit durch Arroganz? Was ist das denn? Das hatten wir aber bis jetzt
noch nicht. Nee, Arroganz ist ja auch nicht so ein nettes Wort, deswegen würden wir das nicht benutzen.
Wir benutzen nur nette Wörter hier in diesem Premium-Podcast.
Absolut. Da hat ein Betreiber von der Webseite Firefox dazu aufgefordert, Sicherheitswarnungen zu entfernen.
What? Ja, und zwar ging das darum, dass Firefox in dem letzten Release oder ich glaube in dem letzten Release angefangen hat, wenn du auf deiner Webseite ein Login-Feld hast, dann warnt dich Firefox, dass du doch dieses Login-Feld nicht einfach so verwenden solltest, weil das ja quasi über Plaintext dein Passwort verschicken würde an diese Webseite und das ist natürlich grundsätzlich keine gute Sache. Ja, und dann hat ein Webseitenbetreiber dort quasi ein Ticket aufgemacht bei Firefox, hat gesagt, hey, das geht nicht, dass ihr meine Webseite jetzt unsicher deklariert, die ist nämlich voll safe und meine Customer lieben mich und deswegen, die fragen mich jetzt immer ganz komisch, was das soll, dabei ist doch alles sicher. Ja, und er wollte quasi auf die coole Leute-Liste, weil seine Webseite so cool ist. Hat er aber, glaube ich, nicht geschafft. Was ist denn daraus geworden aus dem Ticket eigentlich?
Es ist, glaube ich, nicht mehr sichtbar, oder? Sie haben es irgendwie geschlossen oder...
Seit die Webseite geschlossen oder was?
Da waren, glaube ich, zu viele dumme Kommentare oder so. Oh, nehme ich mal an. Also weiß ich nicht, weil... Es gibt bestimmt Screenshots irgendwo, aber...
Es gibt von Oil and Gas International.
Ja? Hat irgendwer es ins Internet Archive geschoben?
Ich hoffe doch. Warte, wir gehen mal auf diese Seite... Also Oil and Gas International hat auf jeden Fall eine ASPX Premium-Seite und da steht dann quasi darunter, this connection is not secure, logins entered, here could be compromised. Und sehr da hat er sich drüber aufgeregt, Mr. Oil and Gas International.
Das ist so genau die Branche, die sich darum kümmert, was so an Encryption im Internet passiert.
Das ist schon echt super. Da gucken. Ich such noch das Ticket, aber nee, ist zu.
Okay. Noch ein kleiner Nachtrag zu vorher. Der Chat hat einen Link zu FreeBSD Docker rausgesucht und so wie es aussieht, scheint es wohl auch ein Docker zu geben, das auf FreeBSD läuft, was dann vermutlich den Linux Compat Layer oder so verwendet, aber habe ich noch nie ausprobiert, weiß ich nicht, wie gut, schlecht überhaupt funktioniert. Kann sein, dass es geht.
Benutzt du nicht nur BSD?
Ich benutze FreeBSD halt einfach auf den Servern und dann habe ich halt aber trotzdem noch so ein paar Linux-Instanzen und mein Desktop ist auch immer noch ein Fedora. Okay. Also ich benutze halt nicht nur BSDs und...
Okay, aber vielleicht dazu gleich, wir sind ja gleich bei den Themen. Meine Fragen halte ich bis dahin noch zurück.
Genau, ich habe auch noch ein paar Fragen.
Sehr gut. Ich habe dann vielleicht Antworten.
Das ist super, das reicht mir dann, vielleicht. Ja, genau, weiter gute Sachen. Wir haben nämlich heute so ein super achtfach Sandwich von schlechten und guten Themen rausgesucht, nur für euch. Und zwar die Duden.de Webseite hatte Wartungsarbeitung quasi auf ihrer Webseite angekündigt und die dann halt auch durchgeführt. Und die haben eine sehr, sehr gute Wartungsarbeiten-Seite quasi gehabt. Nämlich haben sie von, wenn man auf die Webseite gegangen ist, zu dem Zeitpunkt, wo sie eine Wartung hatten, kam man zu dem Artikel Wartung, die, Substantiv, und dann quasi die Beschreibung, was Wartung bedeutet. Und das finde ich sehr schön, ein sehr schöner Punkt, wenn man dann Wartung macht, dass man dann auch gleich die Power nimmt, die man auch selber hat, um das den Leuten zu beschreiben. Und dann auf der rechten Seite steht natürlich, dass sie Wartungsarbeiten machen. Was natürlich immer noch ein bisschen komisch ist, weil eigentlich sollten Webseiten keine Wartungsarbeiten mehr haben.
Ne? Bedeutungsübersicht. Regelmäßige, sorgfältige, fachmännische, mangelhafte Wartung. Hä?
Ja. Ungefähr das haben sie gemacht. Ja. Ja, also es genau, es ist ist ein schöner Punkt, einfach so ein nettes ja, einfach mal eine nette Seite, nicht, aber man muss den Leuten trotzdem erklären, dass das mit der Wartung in diesem Internet eigentlich nicht mehr sein sollte, ja. Weil sie hätten einfach keine Ahnung, dieses so ein CDN davor schalten können und dann wäre für immer alles gecached gewesen und es hätte niemand aufgefallen, dass sie warten. Naja.
Außer bei den wirklich interaktiven Dingen.
Ja.
Aber
ja, klar, beim Duden gibt's natürlich sehr viele interaktive Dinge, die man da nutzen kann.
Unsere Branche hat die Nutzer halt an so viel unglaubliches, überflüssiges Leid gewöhnt, dass die Leute es akzeptieren. Sie sagen einfach, ja, ist halt so.
Ja.
Anstatt, wie du schon sagst, nicht zu realisieren, dass es nicht mehr nötig wäre.
Ja. Ja, aber ich denke, so speziell der Duden wird auch von Leuten hergenommen, die das dann auch eher verstehen, als wir jetzt als technisch versierte Leute. Ja. Wenn, ich meine, wann bist du das letzte Mal auf der Duden-Webseite gewesen, ja? Ganz ehrlich. Ich war das letzte Mal quasi diese Woche, aber nur, weil die diese Wartungsseite hatten. Also ich denke, vielleicht ist... Ja, gut, also...
Ja.
Duden halt, ja, ich meine...
Duden.
Ja, eher einen Translator benutzen, würde ich sagen.
Ja.
Also wenn
wir sind ja auch sehr spät erst offen zugänglich geworden. So, ja. Davor gab es ein anderes Portal, das ich jetzt, um Schleichwerbung zu vermeiden, nicht nennen kann, das das größte deutsche Sprachverzeichnis war.
Echt?
Und deswegen.
Was war das? Was war das für eine Webseite?
Kanu.net.
Echt? Habe ich noch nie von gehört, ohne Witz.
Echt? Das ist ja lustig, da werde ich sehr oft drauf angesprochen von Leuten, die irgendwann mal eine Facharbeit, Seminararbeit, Abschlussarbeit irgendeiner Form geschrieben haben, weil das eben bevor Duden online gegangen ist oder frei zugänglich wurde, das Sprachverzeichnis für die deutsche Sprache war. Und das ist von Kanu, ist es ein Hobbyprojekt gewesen, bis vor ein paar Jahren.
Wie wird es geschrieben? Ich finde es nicht. Also alles, was ich bis jetzt eingegeben habe, ist auf irgendwelche Warteseiten gegangen.
Kanu.net, Canoo.net.
Ah, okay.
Okay, und, ist natürlich schwierig. Ja. Genau, dann mittlerweile baut man auf diese...
Sieht auch ein bisschen aus von 1960.
Ja, es ist halt nicht das Hauptprodukt. Das wird weiter betrieben und weiter gepflegt und da sind auch Sprachwissenschaftler dahinter, die das pflegen.
Ja.
Eben steht ja auch da der Blog, gefragt Dr. Bob. Und basierend auf dem, was dahinter steht, gibt es eben auch Sprachprodukte, die sich mit Dokumentenverschlagwortung beschäftigen und alles, was sich drumherum um Sprachverarbeitung dreht. Und die Website ist natürlich, gerade auch, weil sie kostenlos ist und nur ein bisschen mit Werbung subventioniert wird, keine Einnahmequelle. Und dementsprechend sieht sie auch aus.
Okay. Einmal fertig gemacht und dann reicht, läuft.
Und ein bisschen wird gepflegt, aber
immer ja, aber nur, ich denke eher auch so, die Wörter werden gepflegt und nicht die Website.
Viel mehr, viel mehr als das Layout der Website.
Ja. Ja gut, aber es gibt halt Prioritäten und ich meine, wenn man da was findet, also wie gesagt, ich habe davor noch nie von dieser Webseite gehört, ohne Witz.
Also ich kannte das auch überhaupt nicht. Vielleicht sind wir auch einfach zu jung, ne?
Das kann sein, vielleicht brauchten wir solche Nachschläge.
Ja, ihr habt ja aber auch beide nichts Geisteswissenschaftliches studiert. Also das, was wir in unseren Studiengängen oder in unseren Fachbereichen an Wörtern finden müssen, ist meistens ja recht überschaubar.
Weißt du, so Kräutergeist habe ich mir aber schon reingezogen. Ja, okay. Ja, nee, das kann schon sein, also, ja. Das stimmt. Aber schön. Ja, okay, dann, ich verlinke das hier mal mit dazu. Für Leute, die es interessiert. Kanu.net. Kanu.net. Okay. Alles klar, jetzt sind wir. Ich glaube, wir sind durch, oder? Wir sind durch die News durch. Und jetzt haben wir Themen.
Jetzt sind wir dabei. Jetzt kommt der Experte voll zum
Zug. Jetzt kommt unser Experte, den wir extra eingeladen haben. In die Sendung. Heute über das Thema. BSD. Wie sagt man nur BSD oder sagt man so Stern-BSD oder X-BSD oder so?
Ja, also wenn man so Stern-BSD oder so sagt, dann meint man halt alle BSD. Da kommen wir dann nachher gleich auch drauf. Die habe ich auch fast alle, die mir gerade so eingefallen sind, aufgelistet. Es gibt halt ein paar BSD. Also wenn man irgendwie von NetBSD und FreeBSD und OpenBSD und so spricht, dann spricht man normalerweise halt irgendwie so von Stern-BSD oder so. Also ich weiß nicht, ob das jemand so sagt, aber schreibt man zumindest so.
Die Leute treffen sich auch nicht so oft, oder? sich eher.
Also geht zwar, es gibt zwar schon so ein paar Konferenzen, die irgendwie jährlich stattfinden und das glaube ich auch schon ziemlich lange, aber...
Warst du schon mal auf so einer Konferenz, auf so einer BSD-Konferenz?
Nee, ich habe es leider noch nie geschafft.
Du hast also noch nie geschafft. Oh, das heißt, du kannst auch gar nichts über das Klientel sagen, was da hinkommt. Nee. Ob das eher so jüngere Leute sind oder ob das schon so, wie man sich das auch vorstellt, ist?
Also ich glaube, es ist schon eher so, wie man sich das vorstellt. So von Bildern und so, die ich gesehen habe und von dem, was ich kenne, ist es schon eher so, wie man sich das vorstellt.
Okay, alles klar.
Ja, genau. Und es gibt halt zum Beispiel Tokyo BSD, da würde ich sehr gerne mal hin, weil es halt in Tokio ist.
Ah, das würde sich natürlich anbieten, ja.
Ja, würde sich dann gut irgendwie mit Ferien oder so verbinden lassen.
Ja.
Und dann in Amerika drüben gibt's regelmäßig Konferenzen eigentlich, die irgendwie gesponsert werden von verschiedenen Firmen. Das ist halt immer ein bisschen weit weg und in Europa gibt's halt die EuroBSDCon. Die findet einmal im Jahr statt, ich weiß jetzt gerade nicht, September glaube ich ungefähr, so. Da habe ich es jetzt aber leider auch noch nie hingeschafft, weil letztes Jahr beispielsweise war ich im Militär.
Ja, das ist natürlich blöd.
Ja, genau. Und vorletztes Jahr war es sonst irgendwas und dann hat es halt auch gerade nicht gereicht und dieses Jahr weiß ich jetzt noch nicht, fällt halt genau auf Studienbeginn. Weiß ich halt nicht so genau, ob ich es dann mal schaffe, aber das wäre dann halt jeweils in Europa irgendwo, was dann auch erreichbar wäre, nicht gleich irgendwie.
Wie ist so die Community so grundsätzlich? Ist die eher aufgeschlossen oder die so keine Ahnung, so Sys-Admin-Leute, die nicht so gerne miteinander? Ich weiß nicht, also ich habe da ja gar keinen Einblick. Ich kenne ja quasi nur meine eigene Filterbubble und
ich weiß es halt nicht so genau. Die Leute, die ich so kenne, mit denen ich so ein bisschen was zu tun habe, weil ich irgendwelche Ports maintaine oder irgendwelche Patches für Ports schreibe und so, die sind eigentlich alle ganz nett.
Ja.
Und irgendwie halt auch bereit, mal was zu ändern und so, was eigentlich cool ist.
Ja.
Und nicht immer so irgendwie so, nein, das können wir jetzt nicht machen, das haben wir schon immer so gemacht, da können wir nichts dran ändern.
Okay.
Also ich habe schon das Gefühl, so generell ist man schon bereit, irgendwie vorwärts zu gehen und halt neue Features auch irgendwie zu bauen, wenn sie irgendwas bringen.
Yeah.
Andererseits, es ist halt schon eher auch, gewisse Dinge sind halt schon eher auch konservativ, also das Repository ist beispielsweise immer noch auf SVN.
Ja, gut.
Und eigentlich,
kommt bestimmt bald.
So. Vielleicht, ja, die Motivation nach Git zu migrieren scheint irgendwie nicht so da zu sein, was jetzt nicht unbedingt was Schlechtes sein muss, aber es ist halt, also.
Nicht unbedingt was Gutes.
Ja, ich weiß halt nicht, ich persönlich bin nicht so der SVN-User, aber es funktioniert halt gut
mit
genug.
Mit Git SVN läuft es dann gut genug, oder?
Ja, genau. Beispielsweise mit Git SVN.
Man kann aber immer noch verdammt viele wirklich nette Features nicht nutzen. Und nein,
ja.
Es ist, SVN ist ein gutes Versionskontrollsystem, definitiv, aber Git ist für Teams, für kollaborative Softwareentwicklung einfach so viel besser.
Es gibt halt schon viele gute Features in Git, die man bei SVN nicht hat. Wobei andererseits halt gerade so, dass das Auschecken des ganzen Source Trees, also dass man einzelne Directories auschecken kann, ist halt mit SVN gerade so beim Ports Tree, wo halt die ganze Software für FreeBSD drin ist, halt schon praktisch, wenn man sich nur den Port auschecken kann, den man braucht und nicht gleich den ganzen Tree mit auschecken muss.
Ja, haben die denn Abhängigkeiten untereinander? Oder könnte man da nicht einfach separate Repositories draus machen?
Vermutlich könnte man separate Repositories draus machen. Also es gibt ein paar Makefiles und ein paar
Makefiles.
Ja, genau. Genau. Das Port-System funktioniert viel über Makefiles und ja, also es ist eigentlich ganz nett, es klingt schlimmer als es ist, weil ich habe auch schon mit so Makefiles und dann CMake und dieses und jenes und dann wird es halt kompliziert und bei FreeBSD sind halt wirklich nur plain Makefiles mit ein bisschen Include Magic und das meiste ist halt schon fertig, das heißt man füllt noch eigentlich ein paar Variablen aus. Und dann funktioniert das auch schon.
Okay. So, jetzt ganz kurz, was ist denn überhaupt BSD und was ist der Unterschied zu Linux oder GNU/Linux?
GNU/Linux. Also Linux selber ist ja nur ein Kernel.
Ja, genau. Und BSD ist?
Und BSD ist normalerweise halt Kernel, also normalerweise ist eigentlich immer ein Kernel und ein Userland. Und der Vorteil liegt halt auf der Hand, ist ein bisschen wie bei Apple und mit der Hardware und Windows-PCs. Wenn Apple natürlich die Hardware selber baut, dann haben sie halt auch unter Kontrolle, was drin ist. Und genauso ist es halt beim Userland. Wenn man den Kernel und das Userland beides zusammenbaut, dann gibt es viel weniger Probleme halt. Mhm. Die man bei Linux halt so hat oder dass sich Dinge halt irgendwie nicht so anfühlen, wie sie sich anfühlen sollten oder kaputt gehen, weil es halt zwei verschiedene Leute gemacht haben. Mhm. Okay. Und wenn sich die Kernel-API ändert, dann muss man ja das Userland normalerweise halt drauf anpassen. Und BSD ist halt normalerweise immer zusammen, bei Linux normalerweise ist ja immer das GNU-Userland dabei. Das heißt, es ist jetzt auch nicht mehr so ein Problem, weil man bekommt das GNU-Userland normalerweise immer dazu. Aber man kann halt ziemlich alles austauschen, was bei FreeBSD halt zum Beispiel, also beziehungsweise bei allen BSDs dann halt nicht so ist, weil es halt einfach ein Kernel, ein Userland gibt, mehr oder weniger. Okay. Und dann halt nicht wie bei Linux irgendwie, dass man sein eigenes libc austauscht im Prinzip und all diese Dinge tun kann.
Ja, macht aber auch keiner.
Natürlich, und es benutzt eigentlich auch niemand.
Doch, also OpenWrt. OpenWrt, ja. Die haben irgendeine andere libc. Ich glaube, die haben, was haben sie letzt ausgetauscht? Ich glaube, die haben das gegen irgendwas Wildes schon wieder ausgetauscht. Und dann ist alles kaputt gegangen. Alles ist kaputt gegangen.
Ja, genau. Also, Unter Linux hat man so ein bisschen die theoretische Möglichkeit, halt Dinge auszutauschen, weil halt im Prinzip Linux wirklich nur der Kernel ist. Unter BSD ist es dann halt eigentlich, dann müsstest du sozusagen dein eigenes BSD bauen, wo du dann halt dein Kernel selber weiterpflegst und dein Userland weiterpflegst, weil du im Userland irgendwie eine andere libc oder so benutzen willst. Es hat dann halt aber den Vorteil, dass wenn du das tust, dass dein libc halt auch nicht alle Software kaputt macht, sondern dass es dann halt auch funktioniert, weil du das dann halt zwangsläufig testen musst und nicht einfach irgendwie Dinge austauschen kannst.
Okay. Okay, das heißt quasi der große Unterschied ist, dass es eine andere Art der Maintenance quasi ist. Also so, wie man bestimmte Dinge handhabt. Dass man bestimmte Dinge eher nicht aus der Hand gibt bei BSD im Gegensatz zu Linux, wo man dann sagt, ja, könnt alles machen, solange ihr euch quasi uns dann wieder anpasst, wenn wir was ändern.
Ja, genau. Also okay. In BSD ist es dann halt eher eine Zusammenarbeit und das neue Release kommt halt erst, wenn es funktioniert, wenn das Userland halt kompiliert und der Kernel und die Features halt drin funktionieren und nicht einfach, wir releasen mal einen Kernel und das Userland muss sich jetzt anpassen oder das geht halt kaputt. Es ist halt einfach von der Philosophie halt ein bisschen was anderes und lizenzmäßig halt auch, weil BSD, wie es der Name schon sagt, ist dann meistens irgendwie BSD lizenziert, während ja Linux irgendwie jetzt, glaube ich, auf GPL V2 ist der Kernel selber und das Userland dann irgendwie GPL V3 irgendwas.
V3 Plus oder so.
Ist.
Stimmt, ja.
Ja, irgend sowas.
Ja, BSD hat eine liberalere Lizenzierung auch, also kann man schon so sehen.
Genau, und das ist dann halt auch der Grund, warum BSD beispielsweise auf einer PlayStation läuft oder so, weil sie halt mehr oder weniger den Code nehmen können, ihre Patches und ihre Dinge anpassen können.
Und nicht alles gleich Open Source stellen müssen, was sie gebaut haben.
Genau, und sie müssen halt die Dinge nicht Open Source stellen. Ich persönlich finde, es funktioniert halt relativ gut, weil wenn eine Firma halt wirklich nicht will, ja, die GPL Foundation und so hat ja auch nicht irgendwie die rechtlichen Möglichkeiten, alles durchzuklagen. Und es ist ja auch immer, es geht ja ewig, bis vielleicht irgendwann mal was dann passiert. Und ich weiß nicht, wie effektiv das ist. Und bei BSD ist es halt meistens einfach so, dass Firmen halt diese Dinge einfach zurückcontributen, weil es halt einfach weniger Arbeit ist. Ja. Weil, wenn es halt zurückcontributed ist, müssen sie es nicht mehr zu 100% pflegen, sondern irgendwie halt nur noch
weniger,
weniger halt, weil Leute das dann vielleicht sehen und auch benutzen und dann halt mit pflegen. Und ich persönlich finde, das funktioniert halt ganz gut.
Okay.
Oder gut genug. Und wenn halt eine Firma wie Sony oder so, die halt wirklich einfach ein Geheimnis aus allem machen, ich glaube auch nicht, dass die halt ein Linux einsetzen würden.
Ja, also.
Selbst wenn sie jetzt kein BSD nehmen hätten können, hätten sie vermutlich halt selber irgendwas gefrickelt oder sie hätten halt trotzdem irgendein Linux genommen und es aber dann halt niemandem gesagt.
Haha!
Ja.
Die wären damit halt früher oder später auf die Nase gefallen. Also ich glaube, sie hätten
also wenn es zu groß ist, dann ist
selbst gefrickelt.
Ja. Also ich glaube, die hätten es wirklich erstmal selber hingelogen.
Ja,
Mac basiert doch auch auf BSD.
Ja, ich
bin Mac dann, OS X.
Ja, ich glaube, Darwin, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie es von der Geschichte genau aussieht, ob es aus dem BSD entstanden ist oder ob es irgendwie wie BSD aus dem Unix entstanden ist. Da bin ich jetzt, das ist halt alles lang vor meiner Zeit, ne?
Damals!
Da.
Und, wir können es aber parallel googeln. Das ist ja gar kein Problem.
Wir können das gleich mal in der Wikipedia nachschauen.
Ja.
Das Spannende ist, dass man als ersten Hit einen Stack Overflow-Artikel bekommt.
Ja, also die Wikipedia meint, dass es halt Unix dann aus Unix, also BSD stammt ja dann aus dem Unix ab und im Gegensatz zu Linux, was ja ein neu geschriebenes Unix ist, darum ist ja Linux auch nicht wirklich ein Unix, sondern halt nur wie ein Unix, ist BSD halt wirklich aus einem Unix entstanden. Und dann gab es da OpenStack, Rhapsody und Darwin. Also ja, es stammt mehr oder weniger direkt von BSD ab. Und ich glaube, viele Dinge im Kernel sind halt auch noch da genau.
Ja, aus der Zeit.
Auf BSD 4.4.
Ja.
Anscheinend. Laut Wikipedia. Da.
Passend dazu, die Dreamcast lief früher auf einer Form von Windows CE. Und die erste Xbox eine Variante von Windows 2000. Das ist schon lustig eigentlich. Also nichts läuft auf Linux, wollte ich nur mal gesagt haben.
Nichts? Oh, gewagte Aussage.
Also keine Spielekonsolen und sowas. Also außer das sind solche selbstgefrickten Raspberry Pi Spielekonsolen, die halt scheiße, die super sind.
Diese Nintendo-Dinge, auf was laufen die?
Dieses, glaub, weiß man das? Selber hingelogen alles. Also selber gefrickt? Super Nintendo, da gibt's einen genialen Talk von diesem Jahr auf dem Kongress, wo, ich weiß gar nicht, wer es war, jedenfalls der erklärt so ein bisschen, wie das Rendering und wie quasi das Programmieren auf ein Super Nintendo funktioniert hat. Und das ist echt so ein guter Talk, ey. Ich such den mal raus.
Also dieses Jahr kommender Kongress, nee, oder
dieser
was?
Kongress. Also der war.
Nee, da war doch der Gameboy Talk.
Ah, war das der Gameboy Talk?
Der NES Talk ist schon länger her.
Shit, NES. Fucking shit. Dann habe ich den.
Aber der Gameboy Talk,
das, den meine ich dann. Sorry, cool. Es war der Gameboy Talk. Es tut mir leid, es war natürlich der Gameboy Talk. Aber der war trotzdem sehr gut. Er war sehr, sehr gut.
Aber die waren ja auch noch so leichtgewichtig oder schmalbrüstig, die Systeme, da musste man ja wirklich jedes verfügbare Bit nutzen. Ich glaube, sowas generisches, so generisches System wie BSD oder Linux darunter zu packen, wäre einfach zu ressourcenintensiv gewesen. Ja. Und das nicht wirklich exakt auf diese Hardware anzupassen.
Ich habe gerade mal noch geschaut, Nintendo Switch steht, zumindest laut Wikipedia, benutzen sie auch Teile des FreeBSD-Kernels. Also vermutlich haben sie zwar schon viel vom Userland oben drüber selber hingefrickelt, aber halt drunter Kernel und so.
Ja gut, aber die Hardware-Plattform ist jetzt auch nichts Besonderes mehr, ist ja quasi ein Tablet. Ja, das genau. Ist so ein aktueller ARM Cortex irgendwas und dann quasi ist eigentlich nur noch ein Tablet mit einem großen Display und ein bisschen Akku drin.
Es macht halt auch keinen Sinn, das Rad jedes Mal neu zu erfinden und irgendwie Speicheranbindung und so jedes Mal neu zu programmieren, wenn es das halt schon gibt.
Ja.
Und mit Linux ist es halt dann ziemlich schwierig. Mit BSD kann man normalerweise einfach hinnehmen, was es da hat. Und dann selber drauf losfrickeln.
Ja.
Ja.
Cool.
Wo du eben vom Userland gesprochen hast, was gibt's denn so an Userland für den Benutzer? Du hast gesagt, du benutzt es hauptsächlich auf dem Server. Hat das den Grund, dass es keinen Desktop gibt? Oder wie sieht das bei dir BSD aus?
Ich benutze es eigentlich ausschließlich auf Servern. Also ich habe ein Netbook, das anscheinend auf OpenBSD läuft, habe ich letztens herausgefunden.
Versehentlich.
Ich mag mich nicht mehr daran erinnern, dass ich das mal so installiert habe, aber anscheinend läuft das. Das kommt dann aber halt auch nur mit Terminal hoch, also ohne GUI. Aber es ist halt, also es ist überhaupt nicht so, dass es keine GUIs gibt. Also KDE läuft ganz normal, GNOME läuft, diese Openbox beispielsweise und auch einige andere Window Manager, also es gibt da relativ große Auswahl. Seit, ich glaube, ungefähr einem Jahr oder mittlerweile schon zwei gibt es einen Window Manager, der von BSD-Leuten entwickelt wird oder wurde, ich glaube wird, an dessen Namen ich mich jetzt aber natürlich genau nicht erinnere, kann ich dann vielleicht mal noch raussuchen. Es gibt auch ein was ich hier in der sonstige BSD-Liste habe, es gibt früher, was ihr vielleicht kennt, PCBSD, das haben sie irgendwann dann mal umbenannt in TrueOS und das ist eigentlich das BSD, was man nehmen will, wenn man das auf dem Desktop oder auf dem Laptop installieren möchte. Und es gibt viele Entwickler, die das auch genauso tun oder halt sich ein OpenBSD oder ein FreeBSD installieren. Das einzige Problem, was es so ein bisschen gibt, halt das gleiche wie bei Linux, dass die Treiber halt, wenn es nur proprietäre Treiber gibt, dann gibt es halt auch keine Treiber für FreeBSD.
Okay.
Normalerweise unterstützen die freien Treiber, wenn sie halt erstmal auf Linux geportet werden, ist halt wahrscheinlicher, weil es da halt einfach mehr User gibt. Aber es funktioniert eigentlich erstaunlich gut und es gibt genug Leute, die halt das eben auch mit KDE, GNOME ganz normal laufen lassen, beziehungsweise eben dann über TrueOS, was dann halt eigentlich auch gleich all diese Pakete wie eine Distribution mitbringt, wo man sich nicht alles selber hinbasteln muss, was man muss, wenn man ein Plain FreeBSD installiert, hat man halt nicht die Auswahl, um irgendwie zu sagen, ich hätte jetzt gerne ein KDE drauf oder ein GNOME.
Okay.
Sondern das kommt, ja.
Gibt es irgendeinen Vorteil, warum man das auf dem Desktop benutzen soll, oder ist es einfach nur mehr Pain? Oder man ist halt Purist, ja. Also das gibt's, solche Leute gibt's ja immer noch. Aber so einen richtigen, so ein Hammer-Feature, wo ich sage, Mensch, das ist geil, deswegen würde ich jetzt gerne BSD auf meinem Laptop haben wollen.
Jails, ZFS, das gleiche wie auf dem Server im Prinzip.
Aber also, ich habe doch gar nicht genug Festplatten für ZFS in meinem Laptop drin. Was ist das denn?
Naja, ZFS kannst du ja auch auf einer Festplatte laufen lassen. Ja, aber
das ist ja schon wieder Quatsch irgendwie, oder?
Und du kannst, ja, nicht wirklich, weil okay. Du hast ja trotzdem, also die Checksums hast du ja trotzdem.
Ja, und
also,
du brauchst ein bisschen mehr RAM halt, ne, ja.
Ja, wobei du das, also erstens mal hast du ja heute normalerweise ein bisschen mehr RAM und du kannst es auch irgendwie ab, irgendwie glaube ich, ungefähr 2-3 Gigabyte RAM kannst du das gut laufen lassen.
Ja. Also ohne, sogar, also mit Deduplication. Also ohne Deduplication geht das natürlich alles relativ cool und viel besser.
So. Ja, ohne Deduplication. Deduplication ist dann halt ein bisschen, Aber wenn du nur eine Festplatte hast und irgendwie nur einen Laptop, dann weiß ich nicht, ob du dann wirklich auch Deduplication brauchst.
Ja, also wenn man viel mit so, keine Ahnung, mit irgendwelchen Container-Dingen rummacht, wo dann quasi alles 10-mal sonst auf der Platte ist, kann man sich das ja schon vorstellen.
Ja,
okay.
Also ja, das Problem ist halt, die Deduplication ist immer noch sehr
ressourcenintensiv.
Ressourcenintensiv, genau. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte.
Das ist okay.
Sehr gut.
okay, also du benutzt es auf den Servern, und was machst du mit den Servern? Also was ist so dein primärer Use Case? So nur Application Server und ein bisschen Webzeugs oder weiß nicht, oder nur zur Selbsterhaltung. Kann man sich auch immer noch vorstellen.
Benutzt du, vielleicht direkt dazu, benutzt du dann auf den Servern direkt Server oder benutzt du diese Jails, um dann wieder darin die Dinge zu betreiben, die du betreiben willst?
Ich benutze vor allem halt, also der Hauptgrund, warum ich mal irgendwann angefangen habe, ich habe früher auch alles irgendwie auf Linux gehabt, und der Hauptgrund, warum ich dann zu FreeBSD gewechselt bin, war halt ZFS. Das war so der große Verkaufspunkt für mich. Und ZFS ist halt im Gegensatz zu ButterFS und so, es ist halt gut abgehangen. Es gibt's halt schon,
ja, das stimmt,
ein bisschen. Und unter Linux gibt's, anscheinend läuft das mittlerweile auch ziemlich stabil und gut unter Linux. Problem ist ein bisschen durch die Lizenzen und so, also ZFS ist ja irgendwie CD irgendwas lizenziert, halt irgendwie noch von damals von Sun.
Ja.
Oder beziehungsweise heute Oracle. Ich weiß gar nicht, wer das veröffentlicht hat dann, als Sun geschlossen wurde. Und irgendwie Linux, was ja dann GPL ist, war das irgendwie ja nie kompatibel, und in FreeBSD konnten sie es halt einfach integrieren, weil es BSD ist.
Ja.
Und das ist halt, hat halt alle diese Features, die ButterFS irgendwann dann vielleicht auch mal haben wird. Und was ich halt wirklich regelmäßig benutze zum Beispiel, ist das Snapshotting, was halt wirklich praktisch ist. Ich mache Backups remote und Backups ins Internet machen, wenn ich meinen ganzen Server, was irgendwie 2-3 Terabyte Daten sind, mit Fotos und Kram und natürlich den guten Linux ISOs, die man so backuppen muss.
Ja.
Dann wenn ich jedes Mal ein volles Backup machen müsste oder irgendwie alles übertragen müsste, und ich habe das auch irgendwie 2-mal vorher auf Linux hingekrebelt und es hat immer irgendwie funktioniert, aber es war halt irgendwie nie genau das, ja, nie
nicht
das,
was geil, ich wollte. Einfach nicht so richtig.
Es war, ja, es hat halt immer irgendwelche Probleme gehabt, und mit ZFS war es halt irgendwie das erste Mal, dass es halt einfach funktioniert hat. Ich kann halt Snapshots lokal machen. Ich habe dafür einen kleinen Crontab, der irgendwie viertelstündlich Snapshots macht. Ich kann sagen, wie viele er behalten soll. Also irgendwie den viertelstündlichen Snapshot soll er 4 Stück davon behalten, den stündlichen soll er irgendwie 24 davon behalten und so. Ja. Dann habe ich im Prinzip Snapshots auf irgendwie, also wenn ich jetzt merke, ups, ich habe was gelöscht, kann ich das irgendwie gleich im Snapshot wiederholen. Und was halt wirklich praktisch ist, ich kann diese Snapshots kann man diffen. Also ich kann sagen, sende doch mal alles von Snapshot A bis Snapshot B. Alles, was sich dazwischen geändert hat, sende nur die Änderungen.
Okay.
Und das ist halt gerade für Remote Backup perfekt.
Ja, ist geil. Aber dann braucht man quasi auf der anderen Seite auch ein ZWS.
Ja, genau. Und da braucht man halt auf der anderen Seite auch einen Server.
Und so ist man direkt gelockt, dass man überall ZWS braucht, damit man das überall cool machen kann.
Ja, genau. Aber
okay.
ZFS als Filesystem ist halt wirklich irgendwie gut abgehangen, funktioniert. Ich hatte jetzt irgendwie, es gibt glaube ich wenig Leute, die wirklich durch ZFS Daten verloren haben und nicht durch ihre eigene Dummheit. Also okay. Und es ist halt wirklich schwierig, mit ZFS Daten zu verlieren, wenn man es halt nicht aktiv selber verlieren will.
Aktiv verlieren will?
was halt schon praktisch ist. Also man kann natürlich auch irgendwie, wenn man dann noch ein, also die Raids heißen dann irgendwie Raid Z, gibt es irgendwie Raid Z1, Raid Z2 und 3.
Ja.
Und das ist dann irgendwie wie viel Bits Parität, also wie viel Kopien im Prinzip von Daten vorhanden sind. Und man kann natürlich auch, wenn man genug Festplatten rauszieht, ist das Datensystem irgendwann kaputt. Das ist klar, das ist wie überall.
Ja, so ist es halt, ja.
Das ist halt zu erwarten.
Ja.
Und jetzt, das war halt der Selling Point. Und ich betreibe mittlerweile, was ich halt auch recht cool finde, das war dann halt das zweite Hauptfeature, das ich halt so benutze, sind Jails. Das sind dann halt im Prinzip ein bisschen wie Container oder sind halt Container. Und was halt cool ist an denen zum Beispiel, wenn ein Prozess in einem Jail läuft, sehe ich den von außen. Also ich kann von außen, es ist eigentlich wie ein Einwegspiegel, den man so hat, in die Jails rein. Mhm. Also ich kann von außen, kann ich beispielsweise Prozesse im Jail einfach abschießen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Webhosting habe oder so, könnte ich, dann würde ich alle User-Prozesse bei mir in der Prozessliste sehen und könnte zum Beispiel sehen, wenn irgendjemand sein PHP-Ding amok läuft, könnte ich das von mir aus, halt, da ich ja Root auf der Kiste habe normalerweise, kann ich das dann halt beenden. Was halt jetzt für mich uninteressant ist, aber ich finde es halt einfach von diesem Container-Aspekt halt recht praktisch, weil man kann halt alles in Containern installieren und diese Container kann man dann auch relativ einfach von Server zu Server schieben.
Okay.
Also einfach stoppen, rüber kopieren, auf der anderen Seite wieder starten, was man mit Containern halt so machen kann.
Ja.
Und im Gegensatz halt zu VMs, benutzen sie halt was, also das ist halt ganz normal, die ganz normalen Vorteile von Container. Im Gegensatz zu einer VM benutzt der halt Shared Memory. Also ich muss dem nicht irgendwie fix 2 GB einfach mal zuweisen, sondern er benutzt halt auch, wie bei Docker oder so, er benutzt halt mein Kernel mit.
Ja.
Und hat dann aber halt aber einfach im Prinzip ein bisschen Software dazwischen und nicht, es wird nicht alles emuliert, sondern es ist halt im Prinzip, es läuft halt auf direkt drauf mit ein bisschen Software dazwischen, um die Separation zu machen und es muss halt nicht irgendwie eine CPU emuliert werden, eine Netzwerkkarte.
Yeah.
Ja. Und ich reiche, also in Jails kann man beispielsweise auch die Netzwerkinterfaces einfach reinreichen. Und muss nicht unbedingt nochmal einen ganzen Netzwerkstack laufen haben. Wobei man das seit neuerem auch kann, was vielleicht ja manchmal auch praktisch ist, wenn man für jedes Jail beispielsweise einen eigenen Netzwerkstack hat, dass wenn irgendwie da Pakete ankommen, die den Netzwerkstack crashen, dass halt der Host nicht davon betroffen ist.
Ja, oder wenn man halt so Netz, so quasi zwei Container zusammenstecken will oder sowas.
Ja, oder was man halt immer, ja. Da gibt's ja ein paar Anwendungszwecke, wo das praktisch ist und das kann man mittlerweile auch machen.
Ja.
Zu der Frage, was ich für Software drauf laufen lasse, also ich habe halt einen Plex-Server, also das
Für Medien einfach, ja.
Ja, genau, so ein Medien-Streaming-Server, was halt an Plex praktisch ist, dass es halt selber transkodieren kann, im Gegensatz zu vielen anderen Lösungen, die draußen sind. Was habe ich denn sonst noch so? Ja, und dann halt einfach so ein bisschen den WLAN-Controller beispielsweise für mein Wi-Fi, der halt auch irgendwie, weil ich einen Unify Access Point habe, die müssen ja so ein Software, so ein riesen Web-Dingy haben, weil warum auch immer.
Ja, ja,
weil,
ja.
Weil sie es halt haben.
So ein Unify-Management-Dingens, genau.
Ja, genau.
Wo man dann all seine Router managen kann, auch wenn man nur einen hat oder so.
Genau, ja. Auch wenn man nur einen hat, weil die Core-Audience für die Dinger ist eigentlich, glaube ich, irgendwie ein Unternehmen oder so.
Naja, das wünschen die sich halt. Die sind natürlich immer noch ein bisschen auch an Consumern quasi interessiert, beziehungsweise relativ doll, weil die auch ziemlich viel günstiger sind als dieses ganze Business-Zeug.
Das muss man ja, auch genau. Sagen. Darum ja. Habe ich es auch, ja, genau. Weil es halt nicht irgendwie wie so ein Cisco Access Point oder so irgendwie unglaublich viel Geld kosten, sondern nur viel Geld kosten.
Ja, genau. Also noch annehmbar viel Geld, wo man sich ja, das genau. So vorstellen kann, dass das dann auch ein Stück besser ist.
Ja genau. Und dann habe ich halt irgendwie was man halt so zu Hause hat, so Samba-Server und bisschen Webkram und ja, so das. Und das läuft halt alles in Jails. Und
okay. Ja.
Und okay. Das ist halt einfach auch von der ja, ist halt einfach praktisch, weil es dann ein bisschen organisiert ist und man wie mit Containern halt ein bisschen Kontrolle drüber hat, was wo läuft.
Ja. Ja, ich werde auch mal nochmal irgendwann mit dem Mick über Nixos reden. Irgendwann. Wir kommen dazu, dieses Jahr noch. So, habe ich jetzt euch
gesagt. Wenn es jemand ausprobiert. Ja, genau.
Ja, genau. Was, es gibt ja jetzt irgendwie verschiedene BSD, was ist denn so der Grundunterschied und welches würdest du empfehlen für jemanden, der sich neu, der jetzt sagt, okay, ich hätte jetzt voll Bock auf ein BSD, erstmal in meiner virtuellen Maschine oder auf meinem Server. Was macht denn den Unterschied und welches würdest du empfehlen? So?
Gut, dann können wir eigentlich jetzt mal die Liste, die ich hier im Pad habe, mal durchgehen. Also ich habe es jetzt sortiert nach Releases und sonstige BSD-Releases sind halt einfach BSD-Dinge, die gerade in Release herausgebracht haben. Hat sonst keine Bewandtnis. Also NetBSD 7.1, NetBSD ist halt so das BSD, was überall läuft. Das läuft halt irgendwie vom Toaster über Mainframes, über Spielekonsolen, über ihr erklärtes Ziel ist halt so viele Plattformen wie möglich zu unterstützen. Mhm. Und ja, also wenn du irgendeine Hardware hast, die vielleicht auch uralt ist, Die Chance ist halt recht gut, dass das NetBSD draufläuft.
Okay.
Dragonfly BSD habe ich nicht so ganz eine Ahnung, für was das gut sein soll. Aber es hat auch einfach...
Gibt's!
Und es gibt's in Release 4.8, also
genau.
Es scheint aktiv zu sein.
Ich glaube, wo sie immer weit gut dabei sind neue Intel-Prozessoren, die Grafik-Unit zu unterstützen. Mhm. Da sind sie, glaube ich, immer recht weit vorne dabei, halt irgendwie den Code zu schreiben und viele portieren dann irgendwie das Zeug von Dragonfly, okay. Soweit ich weiß. Aber habe ich selber noch nie ausprobiert und ja, weiß ich nicht so genau. Dann, was viele zu Hause haben, was ich sicher auch empfehlen kann, wenn man einfach ein bisschen faul ist und eigentlich einfach nur so ein Click-UI haben möchte, so ein Web-UI, wo man einfach alle diese Dinge klicken will, ist FreeNAS.
Mhm.
Was jetzt auch in der neuen Version namens Coral Genau. Coral, keine Ahnung.
Hyperconverge oder sowas ist hier jetzt.
Ja, ja, irgend sowas. herausgekommen ist, das ist halt, der Unterbau ist FreeBSD und beziehungsweise, ich bin mir gerade gar nicht sicher, vielleicht mittlerweile auch TrueOS oder so. Aber der Vorteil davon ist halt, dass man alle Einstellungen, Samba-Server beispielsweise, was halt so zum Beispiel ein üblicher Use Case ist, dass man irgendwie seine Windows-PCs irgendwie Daten, Netzwerk-Share oder so haben möchte, dann kann man das einfach in einfachen Web-GUI zusammenklicken und ist fertig.
Ja.
Das kann ich sicher empfehlen, wenn du irgend so eine Storage Box hast, anstelle dir irgend so ein Synology oder wie heißen die anderen? Weiß ich jetzt gerade nicht.
Ja, so ein halt, QNAP, oder?
Ja, genau, QNAP war das andere. Anstelle dir sowas hinzustellen, kannst du dir halt ein bisschen bessere Hardware hinstellen. Du hast unten drunter dann halt immer noch ein normales BSD und ein voller Rechner und nicht nur irgendeine komische Busybox. Und kannst halt alles damit machen. Du kannst irgendwie Shells drauflaufen lassen und sowieso und überhaupt.
Oh, und damit kannst du dann auch genau, sehe ich gerade in diesem Screenshot, genau so ein nettes Feature wie die VMs und die Dockers drauflaufen lassen, auf deinem NAS laufen lassen, genauso umsetzen, wie du es bei Synology und Kunab auch kannst.
Genau, und du hast halt die Convenience von einem Web-UI und drunter aber trotzdem noch ein richtiges System und nicht irgend so ein Krepel irgendwas.
Ja.
Dann FreeBSD in der aktuellen Version 11 irgendwas, glaube ich, oder so. Das setze ich jetzt auf den meisten meiner Maschinen ein. Das ist halt einfach so ungefähr das verbreitetste BSD, glaube ich. Was jetzt nicht irgendwie in Form einer PlayStation kommt. Ja, der Fokus liegt so ein bisschen halt auf Stabilität und so und halt auch eigentlich auf dem Servereinsatz. Also es gibt viele, beispielsweise Netflix oder so, die halt FreeBSD laufen lassen. Das heißt, diese 40 GB Netzwerkkarten sind vermutlich unterstützt. Und es gibt einen Treiber dafür und der Treiber kann halt auch diese 40 GB. Und sie sind relativ konservativ, das heißt normalerweise kann man eine FreeBSD-Box irgendwie halt von FreeBSD 6 auf irgendwie FreeBSD 11 upgraden und das meiste läuft noch.
Okay.
Was halt ganz praktisch ist. Im Gegensatz dazu OpenBSD ist dann halt, die legen den Fokus sehr auf Sicherheit. Und die sind sich halt auch nicht zu schade, in einem Major Release halt mal irgendwelche Funktionalität einfach rauszulöschen. Und das ist jetzt halt ärgerlich, wenn man genau dieses Ding verwendet. Dafür haben sie halt einen sehr, sehr guten Track Record, was irgendwie, Vulnerabilities angeht, weil sie halt alten Code einfach, vorzeitig löschen eigentlich.
Ja, das sind auch die OpenBSD-Leute sind auch die hinter OpenSSH stehen.
Ja, also, genau.
Da kommt es her. Und LibreSSL haben die, glaube ich, auch adoptiert.
Ich glaube, ja, das kommt auch aus dieser Ecke. Und sie haben halt viele dieser Sicherheitsfeatures werden halt irgendwie zuerst in OpenBSD implementiert und die haben viele Sicherheitsfeatures, die jetzt zum Beispiel in FreeBSD dann als neu kommen, haben sie halt einfach schon 5-6 Jahre drin.
Ja.
Also wenn du wirklich so auf Sicherheit bedacht bist, dann ist OpenBSD sicher eine gute Wahl. Das Problem beispielsweise aber ist halt ein bisschen, unter FreeBSD gibt's halt Binary Updates. Und OpenBSD heißt es eigentlich jedes Mal, jede Version eigentlich fast neu installieren.
Oh.
Und das ist halt ja eher, wenn man halt irgendwie was drauf laufen lassen möchte und sich jetzt nicht jeden Tag darum kümmern kann, eher unpraktisch. Aber dafür ist es halt ja sehr, sehr sicher eigentlich.
Das heißt, und man kann es auch einfach so hinstellen. Hält für immer. Nice. Sicherheit durch Ignoranz. Ja, genau. Sicherheit durch
Weiß ich nicht, geht vielleicht, habe ich jetzt nicht ausprobiert.
Ja, aber bestimmt Firmen, die das machen.
Ja, bestimmt. Aber wenn es gerade so zum Beispiel für irgendwelche Router oder so, wenn man genug groß ist und das alles selber und voll unter Kontrolle haben will, ist das sicher keine schlechte Wahl. Aber jetzt so für zu Hause.
Bisschen wartungsintensiv dann.
Ich habe es für zu wartungsintensiv empfunden, ja. Okay. Aber es gibt Leute, die OpenBSD auf ihrem Laptop laufen lassen, also.
Ja, ich glaube, es gibt auch Leute, die alles auf ihrem Laptop laufen lassen.
Das ist durchaus möglich. Man kann da auch irgendwie ein KDE oder so drauf laufen lassen. Das geht.
Das geht ich. Wohl auch.
Das geht wohl auch. Kann man wohl machen.
Hearsay.
Und so dazwischen gibt's jetzt ja eher neuer, gibt's HardenBSD. Das ist ein FreeBSD-Fork, wo sie halt viele dieser Sicherheitsfeatures halt einfach mal implementieren und dann hoffen, dass sie irgendwie früher oder später dann halt auch in FreeBSD landen werden.
Okay.
Und das ist halt, wenn man ein bisschen mehr basteln will und diese Sicherheitsfeatures halt auch ausprobieren.
Obwohl man jetzt ja schon sagen muss, dass alles BSD schon mehr basteln ist, ja. Also mehr basteln und dann noch ein bisschen mehr basteln.
Also es geht zwar, so ein
ja, doch, so ein FreeNAS.
Oder so ein FreeBSD, wenn man sich mal, das einzige Problem ist halt, es ist anders. Es ist wirklich halt anders als ein Linux. Und es ist nicht sehr viel anders, es ist nur so ein bisschen anders, aber es ist halt genug anders, dass du dich umgewöhnen musst.
Ja. Das heißt, du denkst immer wieder, ach, kenne ich ja alles, und dann schwellst du halt immer wieder wegen Kleinigkeiten auf die Nase.
Genau. Wobei ich persönlich finde halt, die BSDs haben es eigentlich von der Separation und so der Pakete viel, 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 viel schlauer gelöst als Linux, wo du halt ein Paket installierst und es dann halt irgendwie in 1000 Locations Dinge installieren kann, und unter FreeBSD beispielsweise ist halt alles unter User Local. Alle Pakete, die ich installiere, legen Daten unter User Local ab. Da gibt es so kleine Ausnahmen wie der Default, also der OpenSSH Server, der mitkommt, den ich nicht nachinstalliere, hat dann trotzdem noch eine Konfiguration in etc SSH D oder so. Aber alles andere ist halt wirklich in User Local. Und im Prinzip kann ich das ganze User Local Directory löschen, neu anlegen, und ich habe einen Clean Install, mehr oder weniger. Mhm. Was halt bei Linux dann irgendwie ein Teil in etc und ein Teil da und irgendwo über halt über das ganze Filesystem.
Also das ist bei vielen Linux-Distributionen natürlich so. Ja. Und bei Nixos, worüber ich bestimmt nochmal weit reden werde, ist natürlich nicht so.
Ja, genau. Und das ist halt eigentlich nix, was man will. Und die BSDs haben das halt irgendwie gelöst, indem sie alles im Prinzip mit User-Local präfixen, und wenn du halt eine neue Software installierst, du weißt halt, du findest die Dinge einfacher, weil sie halt alle unter User-Local sein müssen. Mhm. Was ich jetzt zum Beispiel einen Vorteil finde, wenn du dich jetzt halt aber irgendwie 10 Jahre lang daran gewöhnt hast, dass es Apache irgendwie unter etc Apache 2/ irgendwas ist, da ist es halt nicht mehr. Ja. Und das ist halt genug, um, ja.
Naja, aber wenn man im Business-Umfeld unterwegs ist, dann liegt alles immer in Opt, und das ist ja quasi das Gleiche.
Ja, genau.
Einfach alles immer in Opt nachinstallieren und in /Vendor.
Ja,
so wie sich das gehört.
Irgendwie so.
Ja.
Das ist halt,
Okay.
Ja,
das heißt, also, da ist quasi dann alles schön sortiert in einen Ordner rein.
Genau, und es ist halt einfach, es ist halt ein bisschen Umgewöhnung, die Tools, die meisten Unix-Tools sind halt da, sie funktionieren teilweise ein bisschen anders, halt so in Details oder so, aber im Großen und Ganzen gewöhnt man sich eigentlich ziemlich, also ich würde jetzt mal sagen, so ein Tag, zwei, wenn man damit rumspielt, dann hat man eigentlich auch schon alles, was man so benutzt, irgendwie jetzt bis auf die ganz obskuren Dinge, hat man dann eigentlich raus, wie sie ein bisschen anders sind.
Ja, wie weit ist denn die Integration von Systemd in FreeBSD?
Das ist einer der großen Selling Points, dass sie halt kein Systemd haben.
Was haben sie denn dafür?
Einfach Wie heißt es?
RCD, oder? Aber das ist
RCD
ja auch,
oder so?
Aber das, kann das so Abhängigkeiten lösen?
Gute Frage.
Nee.
Eher weniger. Ich glaube, es ist mehr so ein.
Das wird halt alles nacheinander einfach gedoppelklickt quasi.
Ja, ich glaube, ja. Okay. Also so ein bisschen, ich meine, wie unter, wie hießen die alten System 5 oder so. Ja. Ich glaube, es ist ungefähr so. So ein bisschen angeben konnte man ja da auch,
ja,
in welcher Reihenfolge die Dinge gestartet,
genau,
werden.
Indem du die quasi geprefix hast mit 0, 1 und dann geht's los.
Ja, ja, okay. Genau. Also so richtig Abhängigkeits...
Gibt es seit SystemD mehr Zulauf zu den BSD, quasi zur BSD-Community? Oder kann man das nicht so sagen?
Irgendjemand kann das bestimmt vielleicht sagen. Ich kann es nicht so sagen. Ich würde also so vom Gefühl her ja. Okay. Ob es faktisch so ist,
ob das von SystemD kommt oder ob einfach nur Leute andere Dinge ausprobieren.
Keine Ahnung. Ja. Weiß ich nicht.
Okay.
Zu weiteren BSDs, die man sich gut installieren kann, TOS, beziehungsweise das, was früher halt PCBSD war, ist halt im Prinzip wie eine Distribution halt irgendwie direkt mit UI und ins grafischem Installer und allem drum und dran. Das sind FreeBSD drunter, mehr oder weniger. Ja. Und kann halt alles, was ein FreeBSD kann, kommt halt aber mit GUI und optimiert für halt den Desktop Use Case.
Wie sieht denn das aus mit Hardware-Unterstützung von so Consumer-Geräten? Ist das, also welche Distro ist da am besten oder welches BSD ist da am besten aufgestellt?
Schon am ehesten TOS, weil es halt mit eben all den GUIs kommt und halt wirklich für den Use Case ist, während bei FreeBSD halt vielleicht dann mal noch, dass man dann selber noch irgendwelche Dinge nachinstallieren müsste oder halt irgendwie den aktuellsten Kernel haben muss, weil diese Intel CPU halt noch nicht genau unterstützt wird. Also das Problem bei Intel CPUs ist halt meistens einfach die integrierte Grafik.
Mhm.
Weil diese Treiber sind immer ein bisschen hinterher.
Ja.
Es ist aber jetzt im letzten halben Jahr auch besser geworden, dass sie schneller sind, bis das halt dann halt verfügbar ist. Es gibt viele Leute, die das auf Laptops laufen lassen. Es ist es halt, aber durch die Verbreitung ist es halt, glaube ich, schon noch eher so ein bisschen weniger, dass wenn man jetzt irgendeinen Laptop irgendwie im Aldi kaufen geht oder so, die Chance, dass dann alle Hardware unterstützt ist, ist dann, glaube ich, schon eher ein bisschen kleiner als beim Linux.
Also ich glaube, die ist eher so gegen Null. Also dass alles unterstützt wird. Ich meine, da muss man ja schon Glück haben mit Linux, ja. Aber dass man dann quasi mit BSD. Ich habe hier eine Liste gefunden von unterstützten Laptops, die auf denen FreeBSD läuft, und die ist echt erstaunlich klein, ja. Und da ist X230 drin, aber das sieht aus, als hätte noch keiner einen X230 benutzt. Für BSD, was ich ein bisschen komisch finde. Aber vielleicht ist doch keiner dazu geschrieben, das kann ja auch immer noch sein.
Ja, ja, also es ist eigentlich fast alle Entwickler haben irgendwie halt einen Mac oder so.
Ja. Ja, gut, das passt dann ja auch schon irgendwie.
Ja. Also es geht wohl und es gibt auch viele Leute, die das tun, und man kann das wohl auch mehr oder weniger gefahrenlos tun, und es ist halt aber wie ein Linux, also irgendwie, man muss halt auch irgendwie bereit sein, ein bisschen zu basteln im Zweifelsfall.
Ja.
Also gerade so Wi-Fi, der Klassiker und so.
Ja, und fangen wir mal nicht an mit Audio.
Ja, genau. Audio ist halt irgendwie, sie haben halt auch irgendwie Pulse Audio oder so.
Oh, die haben Pulse Audio, die haben sich den Pöttering eingekauft. Uiuiuiui.
Also ich bin mir gar nicht sicher, ob sie dann auch noch irgendein eigenes Audiosystem haben, aber ich glaube, TOS benutzt das halt mit Pulse Audio.
Mhm.
Ja.
Ja, aber das ist halt auch blöd, wenn du nämlich dich selber drum kümmerst, dann merkt man auf einmal, wie anstrengend Audio ist.
Ist halt doof. Audio ist halt doof.
Audio ist halt einfach nur blöd. Ja.
Audio ist doof.
Sprachen Sie und zeichnen in einen Podcast auf.
Über Pulse Audio.
Naja, aber es ist halt, wie bei Linux, es ist halt besser geworden. Es funktioniert mittlerweile gut. Aber ich persönlich habe halt auch kein BSD auf meinen Laptops oder Desktop-Computer laufen.
Da muss man dann schon ein bisschen masochistisch veranlagt sein auch.
Ich weiß es nicht, aber ich habe mich halt dran gewöhnt, wie mein Zeug aussieht und ich habe nicht vor, das zu ändern, weil
ja, läuft ja.
Läuft ja, genau. Müsste man sich umgewöhnen.
Nee, das ist blöd.
Und dann, wo BSD halt auch verbreitet ist, wenn man sich so ein kleines Alix beziehungsweise die neuen APU-Boards kauft, das sind so kleine Hardware-Boards, die irgendwie im Prinzip, also so ein kleiner Computer, der irgendwie eine kleine CPU und irgendwie 3 Gigabit Netzwerkkarten drauf hat gleich.
Ja.
Wenn man, wie heißen die unter Linux, OpenWRT oder so, könnte man dann ja hernehmen.
Ja.
Mit FreeBSD drunter gibt's halt pfSense.
Ja.
Was ziemlich verbreitet ist und man halt auch zum Beispiel als Firma gleich als Appliance von denen kaufen kann.
Ja.
So mit Rack Mount und gerade so, wenn man halt ein bisschen mehr haben will, weil die haben halt irgendwie all die krassen Features, die man halt so haben will in der Firewall. Und ein bisschen neuer und was ich jetzt aktuell auch einsetze, ich habe vorher pfSense eingesetzt und mittlerweile setze ich OpenSense ein. Das ist halt aus einem anderen Projekt entstanden, aber eigentlich sehr ähnlich wie pfSense.
Sieht ein bisschen moderner aus, muss ich sagen.
Ja, genau. Ist ein bisschen moderner, ist ein bisschen aktiver. Und was schön ist, die Entwickler von HardenBSD arbeiten da ein bisschen mit und versuchen halt ihre sind da ein bisschen progressiver. Also Address Layout Randomization oder so. Ja. Haben sie zum Beispiel, glaube ich, einfach mal gemacht, im Gegensatz zu FreeBSD, was halt irgendwie so ein bisschen was gemacht hat.
Aber also das ist mir auch aufgefallen, relativ viele Security Features, die in Linux einfach mit dabei sind, fehlen bei FreeBSD einfach komplett. Also wie ASR und keine Ahnung, diese ganzen P und diese ganzen anderen Hardening Features, die normalerweise quasi standardmäßig mit halt kompiliert werden, sind da so ein bisschen außen vor.
Ja, genau. Ja. Und das hat halt, ich weiß gar nicht, wieso dass sie das nicht einfach mal anschalten oder so, weil viele der Features gibt's eigentlich, aber man müsste sie halt einfach mal.
Ja. Meistens anschalten. Ist es auch nur ein Flag, quasi zu sagen, okay, enable this und dann.
Ja, genau.
Dann geht's
und, ja und mit HardenBSD machen sie halt genau das und noch ein bisschen mehr. Auch irgendwie halt, dass sie Base ein bisschen aufräumen, weil mit Base kommt zum Beispiel ein NTP-Client mit und zwar der Standard und der Standard ist halt irgendwie, ja, der macht ein bisschen mehr als vermutlich 99% der Leute brauchen, also eigentlich einfach, ich will ja eigentlich einfach nur ein Ding, das meine Zeit mit dem Netzwerk abgleicht und nicht ein fucking NTP-Server und dieses alles und jenes und so und überhaupt.
Ja, das stimmt.
Genau, und da ersetzen sie dann halt solche Dinge irgendwie durch, weil es gibt's halt alles eigentlich. Man muss es halt einfach nur benutzen.
Ja, stimmt.
Genau, und bei FreeBSD wollen sie halt das nicht, weil Rückwärtskompatibilität und
wer weiß, wo dieses obskure Zeug noch lebt quasi.
Genau.
Und dann wird es nicht mehr funktionieren, das wäre nicht gut.
Und da sind sie halt ein bisschen konservativer und gerade bei OpenSense und so können sie halt ein bisschen einfach hingehen und sagen, zack, hier,
läuft, ja.
Läuft. Genau, und es muss halt nicht irgendwie mit der obskuren Software laufen, die irgendjemand drauf mal irgendwann kompiliert hat.
Ja, das
vor 10 Jahren.
Ja.
Und irgendwie nur ein Binary dafür hat und jetzt nicht updaten kann.
Mehr brauchen wir nicht.
Genau.
Ja, cool. Also OpenSense sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Es quasi sieht ein bisschen aus wie das FreeNAS, nur halt für Firewall.
Genau, das ist es eigentlich auch genau. Und es ist halt recht praktisch, wenn man nicht alles irgendwie selber hinkrebeln will.
Ja.
Gerade so, wenn es halt irgendwie um eine Firewall geht, wäre man ja auch irgendwie froh, wenn es irgendwie up-to-date gehalten wird und so. Und ich könnte das zwar auch gut mit dem OpenBSD selber hinkrebeln und irgendwie mit PF, der Firewall, die es in OpenBSD gibt.
Aber das ist schon echt aufwendig. Also.
Ja, das Problem ist, ich habe halt irgendwie nicht alle 6 Monate Zeit, das hinzukrepeln.
Ja, ja.
Weil irgendwie alle 6 Monate kommt ein neues OpenBSD und dann haben sie wieder irgendwas gemacht und sowieso nicht überhaupt und dann geht's kaputt oder so.
Ja. Dafür ist sicher.
Ja.
Die machen es wahrscheinlich einfach nur sicher, indem sie es die ganze Zeit einfach kaputt machen. So sagen, ja, jetzt ist es sicher. Ich weiß gar nicht, was ihr habt.
Ja, genau.
Läuft doch nicht mehr.
Läuft nicht mehr, sicher. Muss sicher sein.
Ja.
Genau. Also ich finde das ziemlich praktisch für Firewalls, wenn man nicht irgendwie, gerade so für zu Hause oder so, reicht das halt dann auch völlig, weil es ist halt viel, viel besser als so ein Plastik-Router und hat halt irgendwie direkt OpenVPN-Integration über GUI und so,
ja.
Wo man sich dann irgendwie seine Tunnels kurz klicken kann, wenn man braucht. Es hat halt aber auch viele, viele so ein bisschen Enterprise-Features wie irgendwie Failover oder so, dass man relativ einfach über das GUI, das habe ich, also das weiß ich auch nur, dass es gehen sollte, das habe ich halt nie ausprobiert, weil für zu Hause 2 Firewalls wäre dann doch ein bisschen Overkill, glaube ich.
Ein ganz bisschen.
So ein wobei, wenn du eine DMZ hochziehen willst, da muss schon was her.
Ja, genau. Aber dafür hast du Jets, wir machen Defense in Depth.
Genau. Da kannst du halt über GUI im Prinzip einfach den Firewall-State synken und so und direkt Failover aufsetzen, ohne groß irgendwas. Halt übers GUI, über 2-3 Klicks. Und du kannst halt wirklich sehr, sehr viele Dinge relativ einfach übers Web-GUI erreichen.
Mhm.
Was halt schon praktisch ist, wenn man jetzt eben gerade für zu Hause oder eine kleinere Firma oder so jetzt irgendwie nicht den ganzen Tag nur Zeit hat, sich um die Firewall zu kümmern und irgendwie sein eigenes OpenBSD zu machen mit seinem eigenen Regelset. Was mich gerade drauf bringt, die Firewalls unter Linux sind halt alle ein bisschen so IP-Tables und so, machen halt keinen Spaß.
Gibt's denn nicht irgendwas Cooleres jetzt?
Weiß ich nicht. Es gibt das UWF oder so von Ubuntu,
ja,
oder so.
Aber die setzen ja alle nur auf IP-Tables auf. Es gibt ein Linux... New.
Weiß ich nicht, aber so das, was ich unter Linux Firewall benutzt habe, war halt jetzt mal ein richtiger Krampf.
Ja, NFTables ist das Neue.
NFTables.
Was
ist das gut?
Cool. Seit 3.13. Seit Januar 2014 gibt es das wohl, aber noch nicht so richtig hart integriert. Aber das soll alles besser machen und dann cool werden oder so.
Okay.
Und
naja.
Ja, soll dann alles ersetzen.
Soll dann besser werden. Ja, weiß ich nicht. Also meine Erfahrungen mit Linux und Firewall sind halt immer so ein bisschen Wenn es jetzt nicht gerade so ein OpenWRT oder so ist, wo das dann halt auch wieder durch
ein Web-GUI... Wo das dann wieder zusammenklickst, ja.
Genau, wo das durch ein Web-GUI abstrahiert wird. Und FreeBSD und OpenBSD, die haben eine Firewall, die PF heißt. Und der Vorteil ist, dieser PF-Syntax ist halt wirklich lesbar. Also du kannst halt auf so ein File schauen und du weißt ziemlich genau, was es macht. Und du kannst diesen PF-Syntax, wenn du das 2-3 Mal machst, weißt du auch ungefähr, was du machen musst und wie du den schreiben musst. Und im Gegensatz zu IP-Tables, wo ich,
ohne jetzt, Doku geht das nicht.
Nee,
das
ohne Doku gar nichts hinkriege, nicht mal verstehe genau, was es macht. Und PF-Syntax kann man, wenn man das halt hin und wieder mal macht, kann man so ungefähr schreiben. Ich muss dann halt auch für gewisse Features halt mal wieder spicken, wie habe ich das letztes Mal gemacht und so. Aber es ist halt relativ einfach damit Konfiguration zu schreiben. Mhm. Auch ohne Web-GUI. Genau, und das gibt's halt in OpenBSD. Die haben das erfunden, dann haben sie es auf FreeBSD portiert und angepasst und jetzt ist es so ein bisschen out of sync. Es heißt auf beiden PF, hat aber unterschiedlichen Syntax, was ein bisschen sehr unpraktisch ist.
Oh, das ist echt nicht nett, ey.
Das ist wirklich nicht gut und
Forks, wie man sie nicht haben will.
Ja, genau. Und die Hoffnung ist ein bisschen, dass sie vielleicht irgendwann das mal auf die Reihe kriegen. Aber aktuell sieht es gerade nicht so aus, dass da irgendwas passieren wird.
Oh, das ist nicht okay.
Ja, das ist nicht so praktisch. Also mit ZFS haben sie ja die Open ZFS Foundation, die dann eigentlich schaut, dass es auf, dass halt die Core Features überall sind.
Ja.
Und dass sie dann halt auch auf FreeBSD, auf Illumos, und wo läuft denn das noch? Auf Linux, genau.
Halt auf diesem, ja, auf diesem Solaris Verschnitt, wie heißt denn der?
Ja, Illumos.
Ah, heißt der so? Der hieß mal.
Illumos ist dieser Solaris Verschnitt, glaube ich zumindest.
Solaris Fork.
Der Solaris Verschnitt.
Open Indiana gab's noch.
Ah, okay. Ja, das kann sein. Ja, genau. Ja, und dann haben sie halt dann Foundation und für PF wäre es wünschenswert, wenn sie was in die Richtung machen. Aktuell sieht es halt wirklich nicht danach aus.
Okay, brauchst du halt immer noch eine Web-GUI, dann hilft quasi erst verloren.
Ja, genau. Beziehungsweise, also es geht halt schon, weil das Syntax ist halt ähnlich genug und so. Mhm. Du kannst halt aber nicht Config-Files von A nach B kopieren und erwarten, dass sie laufen.
Okay.
Also das kann halt Probleme machen, aber im Prinzip, wenn du, es ist gut dokumentiert und so, also es geht eigentlich. Also ich hatte es noch nie. Es war auf jeden Fall so gefühlt nie so schmerzhaft wie auf Linux.
Mhm. Okay.
So in meiner Erfahrung für den Use Case, den ich so habe, halt irgendwie auf dem Server so irgendwie 2-3 Regeln bezüglich irgendwie was rein darf, was raus muss.
Open Indiana ist eine Illumos Distribution übrigens. Also dann schließt sich quasi der Kreis. Das ist quasi eine Distribution von Illumos.
Ah, okay. Ja, ja, das. Dann macht's möglich.
Ich habe mal NF-Tables by Example, also ist quasi so ein Überblick über wie NF-Tables quasi im Gegensatz zu LP-Tables aussehen könnte. Und das kann man sich vorstellen, dass das ganz cool wäre, wenn das dann quasi mal irgendwann integriert wird in die Betriebssysteme. Ist ja auch erstmal gerade nur 3 Jahre her, also ist ja quasi ganz frisch. Aber das dieses LXC und diese ganzen dieses ganze andere Linux Zeug ist ja auch relativ spät gekommen, beziehungsweise ist relativ spät hergenommen worden, obwohl es ja schon ziemlich lange das ganze Zeug gibt. Ja, also deswegen habe ich da immer noch Hoffnung für NF-Tables. Wahrscheinlich auch zu viele Leute, die da noch ein bisschen zu arg an ihren IP-Tables hängen.
Ja, vermutlich schon. Ne? Ja, diese NF-Syntax sieht ziemlich ähnlich aus wie PF-Syntax. Also es geht auch so in die Richtung, dass es halt lesbar.
Ja, das ist ein guter Ansatz.
Lesbar ist und dass du halt in so einen Config-File reinschauen kannst und eine grobe Idee hast, was es tut.
Ja.
Und nicht so
lol,
nimm mal diese Parameter und hier P, minus J, minus irgendwas.
Ja, das ist ein bisschen Panne, ja, das stimmt.
Das ist halt ganz nett.
Ja.
Ja, dann habe ich noch 2 kleine News unten. Da gibt's ein kleines Paper, das ich verlinkt habe von der Asia BSD Con 2017. Das ist OpenBSD versus FreeBSD. Da haben sie einfach mal so ein bisschen Kram aufgeschrieben, so hin und her.
Ah, lustig.
Ist ganz nett zu lesen. Sind halt einfach die 2 Leute, einer, der halt vom OpenBSD-Projekt kommt und einer, der vom FreeBSD-Projekt kommt, und dann halt lässt sich halt auch gut lesen, ist so ein bisschen
locker
geschrieben. Ja, genau, ist ein Dialog, cool. Ist locker geschrieben, kann man sich gut mal durchlesen, um so ein bisschen Vorteile, Nachteile zu sehen.
Ja,
ist ganz nett. Und die zweite News ist halt, dass Intel von den Kunden aufgefordert wurde, halt irgendwie FreeBSD ein bisschen stärker zu unterstützen, und sie das jetzt unter anderem durch viel Geld wohl tun werden. Und das
ist ein guter Ansatz.
Die FreeBSD Foundation, die halt unter anderem alle Software in FreeBSD sponsert, die niemand Lust hat zu machen, aber trotzdem gemacht werden müssen.
Mhm. Lustig.
Also.
Ihr nehmt einfach diese 2 Millionen und jetzt seid ruhig, Leute.
Und macht's bitte einfach.
Macht einfach fertig oder so.
Genau.
Nicht schlecht. Doch, sehr gut.
Ja.
Also ich meine, es ist ja nicht so, als hätte Microsoft nicht genug Geld, ja. Und ich finde ja auch, dass Apple mal so ein paar Millionen schon zu dem BSD-Zeug, einfach so aus Vergangenheitszeiten, einfach weil sie nette Leute sind. Oh, warte. Nee.
Nee, okay. In einem anderen Podcast habe ich das kürzlich gehört, dass es da bei irgendeinem BSD-Projekt oder weiß ich nicht, ob es noch eine Überorganisation gibt, so einen jährlichen Spendenrun gibt und da auch tatsächlich so die Leute, die massiv von Dropbox profitiert haben und so, dass die da zum Beispiel einfach mal 1 Million in jedem Jahr draufschmeißen und dass es da schon ganz offensichtlich Spender gibt, die wissen, wo ihr Erfolg darauf gefußt hat.
Oh, das ist schön, so romantisch.
Also ich weiß jetzt auch nicht, ob es so eine BSD-übergreifende Organisation noch gibt. Also ich wüsste jetzt wirklich nicht, was. Aber ich möchte es jetzt auch nicht ganz ausschließen. Ne? Es gibt halt die FreeBSD Foundation, die jährlich, glaube ich, was zum Beispiel von WhatsApp, glaube ich, auch 1 Million oder so bekommt halt, weil WhatsApp die Server halt auf FreeBSD laufen hat oder weiß jetzt nicht, seit sie von Facebook gekauft worden sind, ob sie das immer noch oder ob das migriert worden ist, weil Facebook ja nicht BSD hat. Weiß ich jetzt gerade nicht. Ja. Müsste man jemand fragen, der Ahnung davon hat. Aber ja, viele dieser BSDs leben halt wirklich nur von Spenden, mehr oder weniger.
Ja, zum Glück haben wir da ja niemanden. Oh, doch, haben wir. Wir fragen den Marc. Der Marc muss wissen, ob das noch so ist.
Ob sie WhatsApp schon migriert haben oder noch nicht.
Genau, ob sie schon
auch. Und wann sie planen, WhatsApp zu migrieren. Genau. Auf Linux.
Auf ein Linux.
Auf ein Linux. Ja. Ja. Okay, cool. Und da viele der Spender sind dann halt wirklich auch große Firmen und aber halt auch viele einzelne
viele Einzelpersonen, dann, ja.
Ja, genau, viele Einzelpersonen, die dann halt irgendwie vielleicht 5 Euro in den Hut werfen.
Das ist aber auch schön. Also.
Was halt auch wichtig ist und sie haben halt immer so fürs Jahr dann irgendwie Spendenziele, einerseits halt in Geld, in maximal, also so viel Geld wollen sie erreichen. Und dann halt aber auch in Personen, die gespendet haben, dass sie halt auf eine breite Unterstützungsbasis zurückgreifen können und nicht nur irgendwie die 3 Firmen, die je 1 Million gespendet haben und dann irgend im Jahr denken sie alle 3 Firmen, nö. Ja. Und dann haben sie gar nichts. Das ist schon ein bisschen.
Ja. Schön. Doch, ist gut. Also das heißt, ist quasi noch aktiv und es ist nicht so verstaubt, wie sich das am Anfang immer so anhört, wenn man das erste Mal hört.
Es ist gar nicht so verstaubt und ich habe auch das Gefühl, dass es läuft halt auch was. Also es ist nicht so.
Ja, so ein bisschen unter dem Radar, muss man ja sagen auch.
Ja, also man bekommt halt nicht so viel davon mit, aber es wird halt irgendwie ständig entwickelt, es kommen immer wieder neue Features, die recht cool sind. Und jetzt so mit dem Einblick, den ich so habe, ja, ich finde, es geht halt in eine gute Richtung und so. Und die Features, die kommen, sind halt auch Features, die man haben will und irgendwie nicht wie Systemd, die dann irgendwie ein DNS-Resolver und Webserver und Pulse-Audio und
gute Sachen. In Kernel rein, direkt in den Kernel. Pulse-Audio nehmen, in den Kernel reindrücken, wird alles gut.
Genau. Wo viele Leute dann halt irgendwie ein bisschen, wobei ich jetzt so im täglichen, beim täglichen Benutzen, was ich ja mit Fedora ja mache, weil es ist ja alles Systemd und waren ja, glaube ich, auch eine der ersten Distributionen, die voll auf Systemd gesetzt haben.
Ja.
Ich merke jetzt nicht so riesige Probleme, dass ich sagen müsste, es würde mich wirklich stressen oder so.
Es ist halt, also was halt schon echt cool ist, dass man einfach sagen kann, gib mir die Logs von diesem Service. Ja, ohne da wild in deinen Logfiles rumzugreppen. Ja, und dafür ist es einfach schon ganz gut. Und du kannst, ja, du hast halt einen Überblick über deine Service, ob die laufen oder nicht. Und das hast du halt, wenn du die einfach nur doppelklickst, einfach nicht mehr.
Mhm.
Naja. Aber natürlich, wenn immer mehr integriert wird, dann kann ich natürlich verstehen, dass Leute, die da ihr Herzblut an, keine Ahnung, an zum Beispiel einen DNS-Resolver gehangen haben oder an den NTP Client oder sowas, ja, die daran hängen, weil die das so geil finden, dass die dann traurig sind, wenn das dann in das System die landet. Ein bisschen abgespeckt, aber ja, also man kann beide Seiten, denke ich, verstehen. Auch dass es vielleicht ein bisschen angestaubt ist, auch zum Beispiel Kron, ja. Kron mit diesen fucking 5 Sternen oder 6, ich weiß es immer noch nicht, ja. Es sind halt einfach immer irgendwie Sterne und du guckst halt, dass deine Syntax-Highlighting irgendwie stimmt am Ende.
Genau.
Und das ist halt aus einer anderen Zeit, ja. Und das quasi, dass da auch Leute irgendwie eine Cron-Tab von, keine Ahnung, 1 Million Zeilen haben oder so, das kann ich ja auch verstehen und dass man die dann nicht migrieren möchte, weil es ja schon voll der Pain ist. Ja. Ja. Aber ja, gut, so gibt es solche und solche Leute.
Genau. Genau. Habt ihr noch Fragen?
Nö, ich glaube, wir sind ziemlich gut durchgekommen eigentlich.
Mhm. Sonst, ja, wär's cool, das doch von meinem BSD-Blog gewesen.
Ja, schön. Schön, dann haben wir auch mal einen Überblick und quasi jetzt kann uns nicht mehr nachgesagt werden, dass wir keine Ahnung haben von BSD, sondern wir kennen jemanden, der Ahnung hat. Ja, nee, sehr gut, sehr, sehr schick. Auch schön mal zu sehen, dass es da quasi auch noch weitergeht und dass es nicht einfach aufgehört und uns jetzt quasi BSD fertig ist. Wann ist das Jahr des FreeBSD auf dem Desktop?
Oder? Jedes Jahr. Wie mit Linux.
Na gut. Okay, also ist auch noch nicht ganz so weit. Gibt es ein Handy mit BSD drauf?
Ich glaube.
Außer die PlayStation Portable, was jetzt schon wieder cool ist, ja.
Was kein wirkliches Handy ist, ja. Irgendjemand denkt, glaube ich, oder hat gebastelt. Jetzt auch ziemlich neu, irgendwie vorletzte Woche habe ich einen Artikel gelesen, dass sie sich irgendwie so mit Stand, mehr oder weniger Standard-Hardware, die man sich so bestellen kann, sich mal so ein, ja, ich würde es glaube ich noch nicht Handy nennen, aber halt mal so in die Richtung Handy, also eher so Handy mit, die Platine ist dann halt noch vom Display getrennt und so und du hast noch eine Tastatur, so quasi ein Handy, ja. Ja, aber und da haben sie wohl jetzt ein BSD drauflaufen. Ja, würde ich jetzt noch. Ich glaube, so produktiv ist aktuell natürlich. Ja gut, wenn du Unix zählst beziehungsweise iOS, dann gibt's einige Handys, die mit BSD laufen, weil soweit ich weiß, ist ein Großteil des iOS-Kernels halt auch aus dem BSD geklaut.
Genommen. Was ja quasi okay.
Genau.
Ja.
Okay. Das heißt, je nachdem, wie du es betrachtest, gibt es halt keine Handys oder irgendwie
ganz schön viele Handys,
mit Marktanteil von irgendwie der Hälfte oder so.
Ich glaube, es sind 20%, aber irgendwie 90% des Gewinns oder so. Also das
oder so, ja.
Irgendwie, es sind nicht so richtig viele Handys, aber es ist halt auch, diese kosten halt auch viel mehr als so ein 50 Euro Chili Android-Telefon.
Wobei, so in absoluten Zahlen sind es ja dann doch schon ziemlich viele.
Ja, in absoluten Zahlen ist absolut viel.
Ja. Genau.
Das stimmt. Okay, sehr schön. So, okay, kommen wir zum Lesefu. Bin der Einzige, der Lesefu ausgesucht hat, oder?
Ich glaube schon, ja.
Okay, ich habe als Lesefu The MIT Lockpicking Guide. Und zwar aus dem Jahre 1992, quasi jetzt wiedergefunden, dank Hacker News, der MIT Lockpicking Guide. Und das Gute ist ja, am Lockpicking, da ändert sich jetzt nicht so richtig schnell was. Ja? Also die Locks sind quasi immer noch relativ ähnlich zu dem, was man damals hat. Natürlich kann man sich immer teures Zeug kaufen, aber so die Grundideen und wie Schlösser geöffnet werden und wie quasi Schlösser funktionieren, hat sich ja nicht geändert. Und der Lockpicking Guide ist quasi, gibt so ein bisschen den Überblick, wie Schlösser funktionieren, wie man, welche Features beziehungsweise welche Verarbeitungsschwächen man ausnutzen muss, um ein Schloss öffnen zu können, ohne dass man den Schlüssel dafür hat. So, das ist ja quasi die Grundidee. Es hat viele Bilder und Illustrationen, also quasi sieht ein bisschen aus, als wäre es mit MS Paint gemalt worden. Wahrscheinlich auch. Aber ist sehr cool. Genau, beschreibt so die einzelnen Schritte, die worauf man achten muss. Und ist sehr cool. Sehr, sehr cool. Genau. kann man sich durchklicken, kann man dann der super Hacker werden, den man alle Schlösser öffnen kann. Perfekt.
Sehr gut. Dann können wir jetzt lockpicken gehen.
Ja.
Oder so.
Ja, du kannst es dir auf jeden Fall mal durchlesen und dann so tun, als könntest du es. Dann nämlich darüber reden. Das ist quasi gut genug.
So Partykracher für morgen Abend.
Ja. So tun, als hätte ich Ahnung von
Lockpicking. Nice.
Genau. Sehr gut. Gut, dann kommen wir zum Mimimi der Woche. Ich bin der Einzige, der zu heulen hatte. Vielleicht, ja, weil ich der Einzige bin, der was gemacht hat oder so. Weiß ich nicht. Weiß man nicht. Und zwar, mein erstes Mimimi ist die Fehlermeldung cannot hold permission denied.
Ja, ist doch klar, was es bedeutet.
Ja, ne?
Das hört sich ein bisschen nach System.de an, muss ich ja sagen.
Ist es nicht, es ist GPG. Ja, und zwar, wenn der GPG-Client in Thunderbird gerne ein Passwort hätte,
ja,
dann versucht er halt ein Programm aufzurufen, was halt die Passworteingabe abfragt.
Ja.
Und das keine, da kein Programm standardmäßig dabei ist oder da er keins findet, sagt er dann eben cannot hold permission denied. Und das heißt dann vermutlich zumindest unter Fedora in meiner Konfiguration, dass man sich vielleicht mal das PinEntry-GUI installieren muss. Und
das ist doch klar.
Ich wusste das schon, ich hatte das schon im Hinterkopf, weil ich hatte das Problem schon mal. Irgendwie, und es ist halt immer noch nicht standardmäßig irgendwas dabei oder die Fehlermeldung ist besser geworden, sondern ist halt immer noch scheiße. Das letzte Mal habe ich irgendwie sehr lange gesucht, dieses Mal ging es dann relativ schnell, wenn man ungefähr weiß, was es sein könnte und sich dann das installiert und dann merkt, war's, okay, Problem gelöst. Ja.
Daran erkennt man Expertensysteme. Es ist einfach, und deswegen wird die Fehlermeldung auch nicht gefixt.
Für Experten sicherlich kein Problem.
Genau, wenn man das Problem schon mal hatte, dann kommt man ungefähr drauf, was es sein könnte. Aber sonst ist es halt ein bisschen
neu installieren.
Gerade so. Ja, ja, genau. Und das ist halt einer der Gründe, warum sich so GPG und so nicht durchsetzen wird. Weil wenn eine normale wenn du das jemand
an die Hand vorsetzt, gibst,
ja, genau, und sagst, benutze jetzt GPG, weil es sicher und so, ja. Ich meine, wie soll er mit solchen Fehlermeldungen und überhaupt mit Fehlermeldungen dann irgendwie das benutzen? Das ist halt,
ja,
ja, ich glaube, das glaubt da nicht mehr so richtig dran, dass das mal noch irgendwas wird.
Ja. Naja, aber ja, es gibt ja schon ein paar, die Privacy Tools unter Windows, die sind ja von der Installationsroutine schon sehr einfach geworden. Also jetzt, das ist natürlich ein böser Fauxpas, keine Frage.
Aber ja, ja. Also ich sage nicht, es wird nicht besser, aber ich glaube nicht, dass es in den nächsten 10 Jahren oder so gut ist, dass man das einfach Leuten geben kann und sagen kann, benutz das. Und es funktioniert einfach. Oder es ist einfach standardmäßig halt schon dabei, was ja am besten wäre, wenn es halt einfach integriert in jeden E-Mail-Client einfach die Möglichkeit hat, sowas zu benutzen.
Gab's da nicht was von Google für ihr Gmail? Irgendwie so ein Plugin oder so?
Ja, aber das ist halt auch wieder ein Plugin, das du installieren musst.
Ja gut, aber dann, wenn das dann quasi gleich mit dem Chrome mitkommt, wäre das dann ja auch wieder kein Problem.
Ja, kommt's aber halt nicht.
Irgendwann.
Vielleicht irgendwann. Soon. Vielleicht. Ja, genau.
Dann integrieren die einfach irgendeine API oder so rein und dann kann der Chrome es auszusehen direkt, weil er der Erste ist, der diese API implementiert.
Aus Versehen klingt gut.
Ups.
Ups.
Wow, integriert.
Suddenly integrated.
War gar keine Absicht.
Ja.
Ja. Ja, vielleicht. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ja.
Mein zweites Mimimi ist NetSNMP. Ich benutze das halt zum Monitoring von meinem Netzwerk. Und NetSNMP ist halt schon das beste SNMPD, das es so gibt. Ja, ist halt schon praktisch, um so Stats und so in Graphen anzuzeigen.
Ja, gut.
Ja.
Also es gibt ja, also dieses Monitoring ist ja, da hat sich ja relativ viel getan in letzter Zeit. Da gibt es ja viele andere quasi Möglichkeiten, da die Stats aus dem Server rauszubekommen. SNMP ist jetzt quasi so oh, also wenn du irgendwie Router hast, die nur das können, dann kann man das schon hernehmen, aber so alles andere, irgendwie echten Server, noch mit SNMP ausrüsten. Ich weiß nicht, ob ich das Leuten vorschlagen würde.
Ich benutze halt Observium und das setzt halt immer noch auf SNMP auf. Wobei da der Core-Fokus halt auch auf irgendwelchen Switches und Router und Kram ist. Und da ist es halt einfach noch der Standard.
Ja, ja, klar.
Also das führt dann halt kein Weg dran vorbei. Und darum setze ich das halt ein, weil irgendwie, ja, für mein kleines Heimnetzwerk irgendwie drei verschiedene Monitorlösungen ist vielleicht auch nicht so ideal, ja, weil ich auch keine Zeit habe, irgendwie so viel Kram zu pflegen. Ain't
nobody got time for this shit.
Genau. und das Problem damit ist, ich habe das auf dem Raspi. Das heißt, die Architektur ist dann ARM irgendwas. Und aus irgendeinem Grund läuft's halt nicht so richtig und ja, es gibt halt einen Bug-Report, aber irgendwie
niemand interessiert.
Genau, niemanden interessiert. Und dann gleich dann mein zweites Mimimi, NetBSD benutzt immer noch Knuts. Das ist so ein Bug-Tracking wie in Jira oder
nur von damals.
Von 1900. Ist eher wie
Bugzilla oder sowas.
Ja, genau. Sieht aus wie eine Mailingliste, muss ich sagen.
Es ist schlimmer wie Bugzilla. Es ist wirklich schlimmer wie Bugzilla. Es ist, glaube ich, wirklich nur eine fancy Mailingliste oder so. Lustig. Es ist wirklich nicht viel mehr und es ist halt einfach eigentlich nichts, wo man Bugs drin tracken will. Und FreeBSD war früher, glaube ich, auch mal auf Knuts, aber sie sind zumindest jetzt zu Bugzilla, was dann zwar immer noch nicht Spaß macht, das zu benutzen, aber man kann es wenigstens benutzen. Knuts ist einfach nur, sollte eigentlich sterben.
Knuts entwickelt sich auch genauso, wie man es von einem GNU-Projekt erwartet. 6. März 2005, Knuts 4.1.0 has been released. This is considered the new stable branch. Jetzt kommt's, 28. Februar 2015, 10 Jahre später. Knuts 4.2.0 has been released. This is considered the new stable branch.
Sweet. Ja. Die sind einfach schnell dabei hier.
Sehr schön.
Ja, NetBSD benutzt übrigens das NetBSD Knuts Config von 2006. Auch gut. Auch schön,
ja. Ja, das kann gut sein. Ich verstehe nicht, warum sie irgend so eine uralt GNU-Software irgendwas benutzen. Verstehe ich nicht ganz, aber
Niemand will das irgendwo migrieren wahrscheinlich.
Was ich ja cool
und die Leute
finde,
hängen an ihre Daten.
Ja, wenn sie Spaß dran haben, aber es hält Leute wie mich beispielsweise dann halt auch wirklich davon ab, ernsthaft das in Erwägung zu ziehen oder irgendwas damit zu machen.
Auf jeden Fall.
Weil das tue ich mir halt nicht an, wenn ich das schon freiwillig mache.
Ja, das stimmt. Das ist schon echt ein bisschen blöd.
Weil es ist halt wirklich schlimm.
Ja. Was ich cool finde, ist, dass die es auch quasi nicht hinbekommen, die E-Mail-Adressen oder sowas zu anonymisieren oder irgendwie, keine Ahnung, wenigstens ein paar Sterne irgendwo reinzumachen.
Ja. Ich weiß nicht, ob sie es nicht hinbekommen oder ob sie es gar nicht wollen.
Ja,
oder
das ist hier Freiheit des Netzes oder so. Ja, gut.
Kann man schon so machen. Ich würde es jetzt nicht unbedingt.
Ist dann halt kacke, ja.
Ist dann halt wirklich scheiße.
Okay. Na gut, machen wir weiter. So, warte, gehen wir zu den Picks, oder?
Picks.
Habt ihr noch was? Habt ihr noch was?
Nö.
Sehr schön. Okay, das Selinux Coloring Book. Wer hat das da herausgesucht?
Das habe ich, aber jemand hat gerade was von oben weggelöscht. Ich habe gehofft, irgendjemand anders beginnt. Aber
nein, ich habe
ganz einfach nach oben. Schon mal weitermachen. Das SE Linux Coloring Book. Und zwar ist das SE Linux, kennt ihr vielleicht, das ist dieses
Security Enhanced Linux.
Ja, genau, das ist so ein
Permissions?
Ja, Capability System Permission Restriction Dingsy.
Ja.
So genau habe ich mich da auch nie damit auseinandergesetzt. Was es, glaube ich, so grundsätzlich macht, ist halt, man kann Software verweigern, gewisse Dinge zu tun. Also man kann zum Beispiel sagen, mein Apache-Webserver darf nur lesen von meinem Webroot und nicht darf keine Files von irgendwo zum Beispiel aus etc lesen und so. Ja. Und das hilft dann genau gegen solche Fälle, wenn die Software oder so irgendwelche lustigen Traverse Bugs hat. Und wenn man dann halt ein Get-Request irgendwie auf das /.dot/.dot/.dot/.dot/.etc/.passwd oder so macht, dass dann halt einfach das Capability-System sagt, das ist ein Folder, auf den du keinen Zugriff hast, funktioniert nicht. Ja. Und dann kommt halt einfach nichts zurück. Und das Coloring-Book ist jetzt halt, genau wie es der Name halt schon sagt, so ein, ich habe es mir jetzt leider noch nicht ganz durchgeschaut, aber es ist halt so ein Malbuch und es geht halt um SC-Linux und man könnte das halt irgendwie ausdrucken und wenn man diese Dinge dann halt anmalt, gleichzeitig noch was über SC-Linux lernen. Und das ist im Prinzip, glaube ich, keine schlechte Idee, wenn man eigentlich zum Beispiel gerade auf Servern oder so, die public-facing sind, vielleicht so ein SC-Linux am Laufen hat. Und es ist halt aber auch eher ein bisschen komplex. Darum,
ist in den meisten Fällen einfach viel, viel zu kompliziert.
Ja, und genau.
Also ich würde den Leuten, bevor die sowas anfangen, erstmal vorschlagen, dass sie ihre Sachen in so Container reintun, weil dann ist es quasi schon mal ein Stück besser. Und man versteht das so, ja? Alles, was in dem Container drin ist, das gehört dir. Das kannst du dir angucken. Alles, was da nicht drin ist, das kannst du auch nicht sehen. Und bei dem C-Linux ist es so, ja, ist schon alles da, aber nicht so richtig. Du kannst es sehen, aber du kannst es nicht sehen.
Ja, ja.
Und das dann quasi in allen möglichen Fällen quasi. Das ist schon echt. Und es macht halt immer nur Probleme. Und dann so, ja, du hast ein Nginx aufgesetzt, ja, warum funktioniert denn das nicht? Was ist denn da los? Keine Ahnung, man kann es nicht ausliefern. Ja, okay, weil C-Linux halt. Na gut, disabled. Ding.
Ja, genau. Wenn man sucht, warum irgendwie etwas mit SC-Linux nicht funktioniert, die häufigste Antwort ist, das ist ganz einfach, du musst hier SC-Linux enable gleich 0. Genau. Und dann neu starten und dann funktioniert's.
Ja, genau.
So, nein,
kann man schon so machen.
Ja, genau, kann man schon so machen, ist dann halt dumm.
Ja, genau. Ja, oder ist es halt der richtige Ansatz, wenn C-Linux halt einfach nicht das in deinen Use Case passt, ja.
Ja, es ist halt leider zu kompliziert, aber es wäre von der Idee her und von was es macht und wenn man es richtig einsetzt, halt wirklich eigentlich was eine gute Sache.
Ja, wenn es auch ein bisschen besser wäre zu debuggen, das ist ja auch ein bisschen das Problem. Ne?
Ja, es ist halt wirklich schmerzhaft zu benutzen und es ist kompliziert und man muss irgendwie, keine Ahnung.
Es gibt so ein Audit to Rule oder sowas, wo du quasi diese Log-Files hast, diese Audit-Logs, die sagt, ja, es geht alles nicht, und dann sagst du mit diesem Skript, die pipest du alles da rein, und dann fällt da so eine Rule raus, dass es dann doch darf. So.
Ja, genau.
Das ist natürlich schon ein komischer Ansatz irgendwie, aber naja.
Benutzen, naja, aber Leute. Also, das hilft ja dann eben auch gerade gegen nicht erwünschte Use Cases, die dein Webserver halt vielleicht auch sonst noch machen kann. Von dem her ist es halt schon vielleicht nicht so. Ich meine, das heißt dann immerhin, der Webserver kann seine Rechte nicht einfach mal so ausweiten.
Ja.
Was halt prinzipiell schon mal eine gute Sache ist. Ja. Im Gegensatz zu, im Zweifelsfall kann er halt dann alles was machen, was der User auch kann, unter dem er läuft, und praktischerweise läuft er dann auch gleich unter Root oder so.
Ja.
Weil warum nicht?
Ja. Ist einfacher.
Genau. Und das ist halt so ein Malbuch. Man kann auch, glaube ich, einfach das Malbuch ausdrucken und ausmalen.
Unter was für eine Lizenz steht das Malbuch?
Sehr gute Frage. Ich hab's noch auf GitHub gefunden und da steht keine Lizenz.
Oh!
Ah, doch.
Puh.
Glück gehabt. Creative Commons.
Oh, Glück gehabt.
Das heißt, Attributen Share Alike, ja, genau. Darf man, glaube ich, auch mehr oder weniger Dinge damit tun.
Schön.
Genau. Fand ich einfach schön, weil warum nicht mal ein schlaues Malbuch für erwachsene Personen. Ist ganz nett.
Auf jeden Fall.
Ja. So. Finde ich schön.
Ich mach mal zu vorne. So.
Sehr gut.
Meins ist, mein Pick diese Woche ist computersarefast.github.io. Und das ist eigentlich so ein bisschen so ein Quiz, was quasi dich fragt, das zeigt dir so Code-Snippets und fragt dich, okay, wie schnell ist dieser Code? Wie schnell kann dein Computer eine bestimmte Tätigkeit tun, die dort beschrieben ist. Und dann geht es quasi quasi von der Ausgabe, irgendwie irgendwas Sachen zusammenzählen, bis hin zu I.O., wie schnell irgendwie Webseiten ausgeliefert werden können. Und das ist quasi ein einzelner Core, der halt eine bestimmte Tätigkeit macht. Und dann sieht man eigentlich, wie schnell beziehungsweise wie auch wie langsam bestimmte Sachen sind, die man implementiert. Und dann sieht man auch, wie schnell Python ist, beziehungsweise wie langsam es im Gegensatz zu C ist. Und das ist sehr cool. Man klickt sich ja so ein bisschen durch, gibt immer so ein bisschen Beschreibung, warum jetzt bestimmte Sachen so sind, wie sie sind. Sehr gut. Sind 18 Fragen, kann man einfach mal machen. Sehr schick.
Ja, sieht cool aus.
Sehr gut. So.
Dann ist das der nächste Pick mein Pick. Und jo. Zwar ist das ein Conway Games of Life als Uhr. Und zwar Conway Games of Life ist ja dieses Zellspiel im Prinzip, wo es einen gewissen Regelsatz gibt, irgendwie wenn drei Zellen rundherum leben, dann gibt's eine Zelle oder so. Ist auch schon lange her, seit ich das letzte Mal angeschaut habe. Auf jeden Fall hat jemand halt jetzt eine Uhr damit implementiert, was ziemlich cool aussieht und glaube ich auch ziemlich
abgefahren.
Aufwendig ist, sowas zu bauen.
Ja, also es ist schon echt abgefahren. Also dieses Conway's Game of Life besteht halt daraus, dass bestimmte Zellen sich pro Iteration halt verändern, je nachdem wie viele Zellen um sie herum sind. Und daraus kann man dann bestimmte Muster bauen und aus diesen Mustern kann man dann größere Muster bauen und aus diesen Mustern kann man wieder größere Muster bauen, bis dann halt dann quasi diese Magic da passiert. Also es ist schon quasi das nächste Level einfach. Abgefahren.
Das ist echt abgefahren. Sehr cool.
So.
Das ist eigentlich schon Kunst.
Eigentlich ist es Kunst, ja.
Vermutlich schon, ja.
Höchstwahrscheinlich.
Ja. Ich habe auch was gepickt.
Ja.
Und zwar der Export von CardDAV-Adressbüchern in die, oder Ex- oder Import, in die Fritzbox. Und zwar ist das total cool, wenn man sein Telefon an der Fritzbox betreibt und sein Adressbuch befreit hat, sodass es nicht mehr bei Google liegt oder so.
Ja.
Dann möchte man natürlich trotzdem, dass das alles miteinander funktioniert. Das Blöde ist, dass die Fritzbox in ihrer Oberfläche nur diese großen Provider drin hat, so Google und Web.de und so.
Mhm, und die zwei großen, ja.
Ja.
Google und Web.de.
Ja, Facebook ist, glaube ich, auch drin. Ich habe es gerade nicht mehr auf dem Schirm. Und da gibt es aber zum Glück ein Skript, ein Projekt auf GitHub für, wo man über eine in PHP implementierte Fritzbox-API dann seine CardDAV-Kontakte zum Beispiel aus der Nextcloud direkt in die Fritzbox importieren kann. Damit es gut funktioniert, muss man leider HTTPS abschalten.
So praktisch.
Ein bisschen Angst gemacht. Dann habe ich nochmal kurz nach rechts und links geschaut, festgestellt, ich bin zu Hause, hier ist nicht schlimm.
Hoffentlich guckt jetzt keiner.
Ja, genau. Und dann ging's. Und jetzt habe ich meine Kontakte inklusive Profilbilder komplett auch in meinem Fritzbox-Telefon und alles ist gut. Um diese Situation grundsätzlich zu verbessern, weil wünschenswert wäre es ja, wenn die das Interface aufschrauben, sodass man da einfach einen beliebigen WebDAV-Server eintragen kann oder CardDAV-Server eintragen kann und die Fritzbox sich daher synchronisiert und vor allem auch synchronisiert, wenn man dann mit dem Telefon irgendwas abspeichert, dass es auch da drin landet.
Ja.
Das dürfte ja nur noch ein recht kleiner Schritt sein, weil ich glaube, wenn die diese großen Provider anbinden, das ist eine CardDAV-ähnliche Abstraktion. Was anderes kann ich mir da nicht wirklich vorstellen. Die müssten nur die UI dafür bauen. Und das, wenn man das will, geht das schnell. Es gibt da bei Fritzbox
Hast du ein Support-Ticket aufgemacht schon?
Ja, ich habe den auf jeden Fall geschrieben. Und ich glaube, wenn genügend Leute den schreiben, dann werden die irgendwann weich. So, der stete Tropfen hüllt den Stein. Also, wenn ihr eine Fritzbox habt und einen Unload-Server und Nextcloud-Server betreibt und eure Kontakte daran habt, ruft bei Fritzbox an, bei Fritz an.
Ruft einfach bei Fritz an.
Fritz alias für AVM. Oder schreibt ihnen eine E-Mail und sagt ihnen, ich will ein UI, dass ich da meinen Cardhub-Server ansprechen kann.
Ja. Ich habe auch ein Support-Ticket aufgemacht, nämlich bei Dymo, weil deren Linux der Treiber in dem mit dem aktuellen Cups nicht mehr funktionieren mit 2.2. Und dann ich habe gesagt, so ja, hier, ich habe das, ich habe folgendes Problem. Ich habe der Patch liegt auf GitHub und wenn Sie nicht verstehen, was ich hier geschrieben habe, dann geben Sie es bitte an die Entwicklung weiter. So, das war quasi meine Bitte. Und die Antwort ist wie folgt, ich habe das auf Deutsch. Da wir auch keine direkte Verbindung mit unseren Entwicklern haben, habe ich ihren Patch an einen Kollegen in unserem Büro für technische Sachen zuständig ist, weitergeleitet. einen Kollegen, der in unserem Büro für technische Sachen zuständig ist. Das ist einfach so gut. So gut. Danke, Dymo. Ihr habt echt also Dymo Endkundenservice. Ja, der hat echt meinen Tag gerettet. Also dieser eine Kollege, der für technische Sachen zuständig ist. Ich hoffe, du weißt, wo die E-Mail weiter hingehen muss, damit es gefixt wird.
Drücken wir die Daumen.
Ja. Der Kollege für technische Dinge. Ja, ich mach das hier einfach mal rein. So, ja genau, das ist quasi meine Dymo-Experience. So, genau. Wer ist jetzt nächstes dran?
Ich.
Du bist schon wieder dran.
Ich bin schon wieder dran. Tell me when it closes. Ist ganz praktisch, wenn man auf GitHub irgendwelche Issues, in irgendwelchen Issues interessiert ist, dass sie gefixt werden, so wie dein Problem beispielsweise. Und anstelle, dass man dann halt irgendwelche lustige Mails bekommt, von wegen, ja, er hat jetzt dieses gemacht, er hat jetzt jenes gemacht, er hat seinen Kollegen weitergeleitet, der für technische Dinge zuständig ist, bekommt man halt am Schluss, also man kann hier angeben, man kann sich einloggen mit GitHub, und kann sich halt auf ein Issue subscriben eigentlich und bekommt genau ein einziges E-Mail und zwar am Schluss.
Okay.
Wenn der Issue geclosed wird. Also normalerweise, wenn er gefixt ist oder wenn irgendwann jemand sagt, interessiert mich nicht. Und meistens ist das die einzige Information, in der man interessiert ist. Also viele Issues interessieren mich halt nicht, wie sie das Problem fixen oder was sie für Probleme beim Fixen haben, sondern es interessiert mich einfach, jetzt ist es gefixt, im nächsten Release ist es drin.
Ja, ja, ja.
Mhm.
Und der ganze Rest interessiert mich halt nicht und GitHub hat halt keine Möglichkeit und das ist halt einfach so ein kleines Projekt, was da jemand gebaut hat, wo man halt genau das machen kann und man bekommt halt ein E-Mail und halt nicht, wenn man sich auf ein GitHub-Issue subscribt, gerade wenn es ein bisschen irgendwie ein größeres Projekt ist oder so, wird man halt eigentlich voll gespammt mit Dingen, die einen nicht interessieren.
Ja.
Und das bietet halt jetzt die Möglichkeit zu sagen, man bekommt ein Mail und nicht 50.
Okay, finde ich gute Sache, aber eigentlich sollte es einfach von GitHub kommen, ja.
So ein Quatsch. Eigentlich sollte das GitHub selber machen, machen sie nicht. Jetzt hat das halt jemand mal gebaut, vielleicht integrieren sie es irgendwann mal, vielleicht auch nicht.
Ja, aber vielleicht steckt da ja auch eine Strategie dahinter.
Vielleicht und zwar, gekauft werden.
Wenn die Leute Zeug abonnieren, was sie so bewusst noch gar nicht haben wollten, werden die auf einmal viel zugeneigter zu dem Projekt und sehen viel mehr Sachen, die sie beitragen können.
Oh, schön.
Oder sind sie einfach genervt
oder sind genervt
auf und es interessiert sie nicht mehr.
Okay, dann doch nicht zugucken, zu hören. Ja. Unsubscribe.
Unsubscribe.
Ja. So, mein Pick ist die Message of the Day von Unix V8, denn der Unix 8, 9 und 10 Source Code ist freigegeben. Also wir hätten das auch oben irgendwo einsortieren können, aber ich habe gedacht, das passt hier ganz gut hin. Die ETC Message of the Day ist sehr schön zu lesen, kann sich jeder selber durchlesen, aber es ist nicht sehr trocken, sondern eine auffrischende Message of the Day, die man da bekommt, wenn man sich Unix V8 einloggt. Sehr schön. Okay.
Cool.
Okay, how, was ist das nächste? How to start up your first startup?
Oh, das ist dann auch einer von mir noch.
Ja.
Ich habe es gerade gar nicht gesehen wegen der Farbe. Das ist einfach ein Blogpost von Zach Holman. Der hat unter anderem beispielsweise GitHub mit gestartet und hat jetzt sein eigenes Startup gegründet wieder. Ja, und ich finde seine Blogposts sind echt lesenswert, also kann ich nur empfehlen, den mal durchzulesen. Mhm. Als auch unabhängig vom Thema, selbst wenn man jetzt kein eigenes Startup gründen möchte.
Okay, cool.
Und wenn du dann natürlich dein eigenes Startup gründen möchtest, umso mehr, wobei viele dieser Tipps natürlich auch nur gelten, wenn du in den USA ein Startup gründest und natürlich nicht für hier.
Mhm, okay, cool. Ja. Es gibt echt eine App für ein Startup gründen. Das ist ja echt erstaunlich, ey. Den Stripe Atlas. Oder quasi den Stripe Account bauen kannst, basierend auf dem Startup. Nicht schlecht. Was nicht alles gibt, ey.
Ja, Hauptsache kommt Geld rein.
Hauptsache
Stripe oder der Zahlungsdienst,
ja,
oder?
Ja, genau. Ja. Hauptsache Geld kommt rein, stimmt,
ja. Okay. Ja, zu guter Letzt noch ein kleiner Pick von mir. Eigentlich ein Gruß von Captain Obvious, und zwar install a new Chromium. It's blasting fast. Ich habe nach langem Zögern und nicht wirklich der Notwendigkeit den Chromium auf meinem System aktualisiert. Chromium hat selber kein Auto-Update-Feature.
Mhm. Warum nicht?
Weil Chromium vom Chromium-Projekt nicht gebaut wird. Das Chromium-Projekt entwickelt ja eigentlich nur behind the scenes für Chrome, mhm, und stellt den Source-Code zur Verfügung.
Okay.
Und dann müssen andere Leute hingehen und die Pakete dafür bauen.
Okay.
Und vielleicht ist es auch bei neuen Versionen jetzt einfach anders, aber bei der alten Version, die ich hatte, war es so, da gab es kein Auto-Update. Und dann habe ich jetzt mal tatsächlich diesen aktuellen Chromium 57 installiert.
Ja. Yeah.
Und der ist sackeschnell. Oh. Unglaublich. Ich erkenne mein ganzes System gar nicht mehr wieder. Und vor allem wird mir jetzt bewusst, wie langsam mein Firefox ist. Gut, das könnte an den 95 offenen Tabs liegen.
Nein, das kann ich nicht.
Nee, kann ich empfehlen. Aktueller Chromium 57 ist super, abgesehen von dem, wo der Ingo schon drüber gejammert hat, dass sie halt auf einmal die Start-SSL-Zertifikate als invalide bezeichnen.
Ja, aber die sind ja auch invalide.
Ja. Let's
Encrypt, Mann.
Ja, Multi-Domain-Wildcard-Zertifikate. Wieder
Ingo. Mach einfach schon ein Zertifikat pro Dings. Fertig. Das geht alles automatisch.
Jein. Der Ingo hat das ja schon dargestellt. Wenn du Software hast, die über verschiedene Domains ansprechbar ist und aber mit SSL arbeiten soll, dann brauchst du ein Multi-Domain-Zertifikat.
Du brauchst ein Nginx und der weitere Zertifikate. Also das Problem sehe ich jetzt nicht gerade.
Ich wusste nicht, dass der Nginx meinen Mail-Server wrappen kann.
Ja, kann er bestimmt. Kann alles, fucking Nginx kann alles, ohne Witz. Kannst ein bisschen nur reinknippeln und dann geht's los.
Abenteuer.
Du musst dazu einfach dann irgendwie das Mod underscore mail inkludieren und dann geht das schon.
Nice,
das,
genau.
Das wäre die Apache-Variante, oder?
Nee. Weiß ich nicht.
Nö, ich glaube, man muss bei Nginx muss man reinbauen, reinkompilieren.
Weiß ich nicht.
Kannst bestimmt gucken.
Warte, jetzt hier. Reinkompilieren ist immer super.
Nginx.
Warte.
Aber wo wir es gerade von den 95 offenen Tabs im Firefox hatten, das wäre ein Feature, was ich mir echt wünschen würde, dass der mir die CPU-Consumption pro Tab anzeigen kann. Weil ich einfach sehe, welches dieser Tabs gerade meine CPU belastet.
Und es sofort töten einfach.
Ja.
Also
ja.
Hier kannst du Configure Nginx als ein Mail-Proxy-Server. Ich denke, das ist das, was du haben willst. Ist fertig. Deine Lösung ist, du musst einen Nginx installieren.
Problem gelöst.
Tadam. Ich copy-paste dir mal diesen Link in das Pad. Kannst einfach so machen. Die Lösung heißt Nginx. Ja, scheiße. Ist. Und dann doch aus Versehen rechts. Die. Okay. Ich finde, das ist ein schöner Spruch zum Donnerstag. Donnerstagabend.
Ich weiß es nicht. Schönes Schlusswort. Perfekt.
Ja. Okay.
Sehr gut.
Dann, wer macht jetzt das Ingo-Schlusswort?
Wir skippen es, weil ist ja nicht authentisch.
Ach so, ja, was?
Okay. Wir sagen jetzt, ich glaube, wir sagen einfach tschö.
Okay.
Macht euch einen schönen Abend und guckt euch mal BSD an. Ja. Ist cool.
Und, und wenn ihr ein Problem mit SSL habt, dann nehmt einfach ein Nginx.
Oder eigentlich auch für alle
Probleme. Alle Probleme.
Im Leben.
Alle Probleme. Im
Nginx installieren, Problem gelöst.
Tadam. Abgeschlossen.
Licht weg, unglaublich.
Okay, sehr schön.
Cool. Alles klar.
Also dann, ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Dann. Tschö.
So.